Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Schönen guten Tag, liebe Leute. Ich nehme mir einfach mal das erste Wort, obwohl ich mir sicher bin, dass an diesem Montag, dem 14. März 2022, am anderen Ende der Leitung mindestens ein gutes Felix-Magath-Wortspiel wartet. Und insofern bin ich einfach mal gespannt, wie er sich meldet. Hallo, Benny Zander.
Hallihallo. Nee, keine Wortspiele oder sonstiges von mir. Ich bin leer, was das Thema Magath angeht. Aber nur für den Moment. Meine Fingerkuppen sind wund vom Twittern gestern Abend.
Das habe ich gemerkt.
Aber keine Sorge, das Gefäß ist ganz schnell auch wieder zu füllen. Das werden wir jetzt im Laufe dieses Podcasts machen. Herzliche Grüße auch von mir. Ich wollte so einsteigen, so nach dem Motto, ich bin gestern von der Arbeit nach Hause, ohne dass ich meinen Schlüssel dabei gesucht habe. Aber ist schon Wahnsinn, was alles, vielen Dank dafür, liebe Freunde, an Reaktionen auf diese fantastische Geschichte von Alex Schlüter gekommen ist. Ich hoffe, dir und deinem Schlüssel geht es gut und ihr führt weiter eine innige Beziehung miteinander.
Ist ja interessant, dass du das auch mitbekommen hast, denn ich muss sagen, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viele Privatnachrichten als Reaktion auf eine Folge bekommen habe. Aber wenn sie offensichtlich sogar dir zum Thema Schlüssel geschrieben haben. Was haben sie dir gesagt? Haben sie gesagt, trenn dich von dem Typen, auf den ist kein Verlass, der ist unseriös? Oder was kommen dann bei dir so für Nachrichten?
Es ging so ein bisschen eher in die Richtung, dass du einfach wirklich eine Pfeife bist. Das war so das
Grundsätzliche. Bei mir kam anderes an. Bei mir kamen die sympathischen KMD-Hörer an. Lieben Dank an alle.
Ja, so haben wir die aufgeteilt.
An euch alle.
Du hast die verständnisvollen und ich habe die knallharten.
Ich finde übrigens interessant, dass einerseits, also ein Großteil der Leute, liebe Grüße an euch, geschrieben hat, ist mir auch schon passiert oder kann mir auch passieren. Da sind die lustigsten Geschichten bei mir gelandet, dass beispielsweise der Schwiegervater schon losgefahren ist, um den Ersatzschlüssel vorbeizubringen und dann musste er quasi auf halber Strecke Autobahn angerufen werden. Ja, er war doch und das ist offensichtlich wirklich mehrfach schon passiert, in meiner Kapuzenpulli-Bauchtasche. Diese verdammte Kapuzenpulli-Bauchtasche, die hat schon vielen, vielen Leuten, und das habe ich auf diesem Wege nicht nur selber rausgefunden, sondern eben im Anschluss dann auch selbst erfahren dürfen durch eure Nachrichten, schon viel Leid und Problematik und vor allen Dingen auch Peinlichkeit zugefügt. Mhm. Weil, was dann die meisten, die mir so eine Geschichte wiedergegeben haben und rübergeschickt haben, bestätigen konnten, der Moment im Anschluss, also der Anruf beim Schwiegervater auf der Autobahn oder in meinem Fall die Rückfrage der ganzen Leute, die ich ja während dieses Problems involviert habe, der ist echt unangenehm. Wenn du also fragst, hey, seid ihr noch wach? Kann ich irgendwie reinkommen bei euch? Und habt ihr noch einen Ersatzschlüssel und so? Und ich meine, wer es nicht weiß, muss halt vergangene Folge nochmal hören. Dann klärt sich die Sache auf. Und den Leuten dann, wenn sie sagen, hey, was ist denn jetzt eigentlich los? Hast du draußen auf der Straße geschlafen oder was ist passiert? Denen dann zu erklären, was passiert ist, ist echt unangenehm. Und es war jetzt fast immer so, es gab so 3-4 Leute, die das dann halt in der Zeit mitbekommen haben, weil ich sie so ein bisschen als Notfallnummer gewählt habe und angerufen habe. Ich habe es dann immer versucht mit, nee, ich bin dann reingekommen.
Aber reicht nicht.
Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist Stille und dann gemerkt, ich komme nicht mit durch und musste dann erklären, dass der Schlüssel in meiner Bauchtasche war. Übrigens Onur der Einzige, der einen konstruktiven Vorschlag geschickt hat, wenn man mal vor verschlossener Tür steht, einfach hüpfen. Das ist seine Taktik, um zu schauen, ob der Schlüssel vielleicht doch irgendwo ist. Hüpfen hätte in meinem Fall auch geholfen, denn ich hätte es an meiner Bauchtasche klimpern hören.
Das ist nicht schlecht. Onur, Respekt. Also offensichtlich sind diese privaten Stories dann doch die, die euch mehr anheben als alles, was wir hier an Konstruktiven, an Kritischem zum Thema Fußball zu erzählen haben. Ich werde dann, mache ich das vielleicht kommende Woche, werde ich mal erzählen, wie ich, kleiner Teaser, aus Versehen mal ein Glas Gewürzgurken geklaut habe. Aber das ist auch wieder ein ganz anderer Schnack. Wir wollen jetzt tatsächlich uns, auch wenn Alex Schlüter schon wieder abgebogen war, mit Fußball beschäftigen. Felix Magath hat er schon erwähnt. Es ist heute natürlich die Sondersitzung zum Thema Magath, zum Thema Hertha BSC. Wir werden gleich in wenigen Minuten einfach direkt bei Steffen Rohr durchklingen, unserem Kicker-Experten aus Berlin, und haben da so viele Fragen, so viele Thesen, so viele Dinge zu diskutieren. Und falls es dir aufgefallen ist, ich sitze ja heute Obwohl ich bei mir daheim bin, ganz woanders als normalerweise, das liegt daran, dass ich mich hier anders positioniert habe, weil ich gleich noch nachher Besuch bekomme von unserem Gast. Ihr habt es gelesen, Bernhard Peters ist heute unser Gast und der wird gleich hier vorbeigucken bei mir im Leipziger Homestudio. Und da habe ich mir jetzt hier, das ist ganz ungewohnt für mich, mal nicht an der Position zu sein, wo ich sonst immer mit dir podcaste, sondern ich habe mich heute hier mal in einen anderen Raum verkrümelt. Und den haben wir dann nachher noch, Bernhard Peters, ganz spannend. Ja, kann man das so kurz runterbrechen? Der baut gerade mit Lutz Pfannenstiel einen Club für die MLS.
Ja, so ein bisschen feuchter Traum natürlich von jedem Computer-Fußball-Manager-Spieler. Also zu seiner Person gibt es natürlich noch deutlich mehr zu erzählen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass er dann später auch ein bisschen mehr erzählen wird. Denn er macht aktuell neben dieser Beratung bei St. Louis Wie City. Heißt das? City FC, ne?
City
oder
SC.
Nee, SF Soccer? Nee, SC Soccer Club. Oh yes. Oh yes. Er hat da noch einiges anderes zu erzählen. Man kennt ihn, also ich habe ihn kennengelernt als Hockeytrainer und dann war er bei Hoffenheim und dann war er beim HSV. Also durchaus eine interessante Vita, aber das werden wir dann später vertiefen. Wir wollen natürlich auch noch über den abgelaufenen Bundesligaspieltag reden, denn der hatte mehr als diesen Trainerwechsel bei der alten Dame. Aber mit der starten wir, oder?
Mit der starten wir. Du hast einen sehr guten Gag gestern gemacht über die alte Dame. Da hast selbst du mal das Internet einigermaßen durchgespielt. Da war ich echt stolz auf dich, muss ich sagen. Willst du ihn nochmal wiederholen für die Leute, die vielleicht kein Twitter haben?
Nein, sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Nee. Das tust nur du, der sich auf Twitter die Fingerkuppen wundschreibt.
Siehst du, wie rot die sind?
Sagt, siehst du das? Ja, ja, es ist Wahnsinn. Aber du hast auch, das ist wie in den ganzen Redaktionen gestern Abend. Benny Zander musste quasi, obwohl er eigentlich privat schon abends vorm Fernseher gehockt hat, musste nochmal eine extra Schicht Twitter einlegen, weil er gewusst hat, das ist jetzt einfach, es ist eine Notsituation. Und dann hast du die Tweets zu Felix Magath rausgehauen. Aber du hast auch...
Benny Zander, seht gern mal nach, da ist gutes Zeug dabei.
Ja, dann hat sich das wenigstens gelohnt. Du hast auch dazu aufgerufen, dass User-Meinungen reinkommen, richtig?
Ja, und was ist da nicht alles reingekommen? Von eher humoristischen Sachen, also Felix Magath, der Nachfolger von Taifun Korkut, nachdem die Hertha am Wochenende verloren hat, gegen Borussia Mönchengladbach. Eine Sache, womit niemand gerechnet hat. Ich kann vielleicht kurz mal beschreiben, ich stand am Wochenende beim Sportradio im Studio, auch am Sonntag. Wir haben mit Marco Rehmer zum Beispiel, dem Ex-Herthaner, über das Aus von Taifun Korkut gesprochen und ich konfrontierte ihn mit der These oder mit der Forderung von Didi Hamann, Felix Magath muss übernehmen. Und alle drei, die wir da standen, ich und der liebe Kollege Adrian Galler im Studio, wie Marco Rehmer, sind irgendwie so ein bisschen in Lachen ausgebrochen, weil das wirkte in dem Moment so absurd. Es wurden ja auch Friedhelm Funkel gehandelt und wer nicht alles. Und es ist am Ende Felix Magath geworden. Und
das ist wirklich, man muss diese Chronologie verfolgen. Also zu dem Zeitpunkt am Sonntagnachmittag hätte Marco Rehmer wahrscheinlich genauso reagiert, wenn du ihn mit der These von Felix Magath konfrontiert hättest, dass Didi Hamann übernehmen soll. Das wäre in dem Moment noch sehr ähnlich gewesen, aber nur eins ist dann wirklich eingetreten.
Ja, es ist Wahnsinn. Und ich habe mal so ein paar Reaktionen von unseren Hörern, Hörerinnen auf Twitter mitgebracht. Zum Beispiel von Marco Rohr, der schreibt, vielleicht ist er verwandt mit Steffen Rohr, werden wir gleich klären. Damit hat Hertha bundesligaweit den einzigen Trainer, der jemals deutscher Meister wurde als Trainer. Ist doch interessant. Stimmt, es ist kein anderer Meistertrainer mehr in der Liga im Moment.
Ja, ist man Fakt. Kann ich jetzt auf die Schnelle nicht überprüfen, aber das ist zumindest mal eine andere Herangehensweise.
Dann haben wir Smooth hat geschrieben, ob der Prenzlauer Berg sich als Hügel der Leiden eignet. Das finde ich sehr schön. Tim hat eine Anekdote ausgegraben. Es gibt einen Zeitungsartikel darüber, wie ein ehemaliger Fulham-Spieler berichtet, wie Felix Magath damals Muskelverletzungen mit Käse auflegen. Also richtigen Käse.
Das ist doch genau deine Methode. Das ist
unfassbar. Da hat jemand losgeschickt, um einen Block Käse zu kaufen und hat er Käse aufgelegt auf die betroffene Stelle, damit der Spieler, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher Fulham-Spieler das war, dass der schnell wieder fit wird. Die Macht des heilenden Käses versuche ich schon seit Jahren. Funktioniert nicht, kann ich sagen.
Naja, für die Seele, ne?
Das stimmt, das funktioniert sehr gut. Und ich würde sagen, mit so ein, zwei anderen Sachen, die noch reingekommen sind, konfrontieren wir einfach jetzt Steffen Rohr, weil die sind dann tatsächlich auch inhaltlich und haben sich wirklich damit auseinandergesetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es sind nicht nur negative, also nicht nur geschockte oder das kann ja nichts werden, Nachrichten reingekommen. Ich würde mal sagen, wir funken direkt mal Steffen Rohr an und nehmen den mit dazu hier vom Kicker, komm.
Hallo Benni.
Da ist er. Hallo lieber Steffen. Ich bin nicht alleine. Alex Schlüter ist an meiner Seite, Gott sei Dank nur virtuell.
Tag, Steffen. Benny Zander ist nie alleine.
Hallo Alex.
Wir sind mittendrin in der Felix-Magath-Diskussion und ich habe es gerade angekündigt mit, wir haben einiges, was du uns erklären musst, worüber wir sprechen wollen. Es ist so ein bisschen wie eine Therapiestunde, wo wir dich jetzt einfach als so den dritten Mann mit dazu nehmen. Und fangen wir doch vielleicht mal so an. Also du bist ja bei der Hertha vieles gewohnt. Du weißt, da passieren verrückte Dinge, auch in den letzten Jahren. Deine ersten Gedanken, als du mitbekommen hast, es wird Felix Magath. Die möchte ich jetzt mal hören von dir.
Ja, schwierig, schwierig, Benni. Mein allererster Gedanke war tatsächlich der Blick auf den Kalender, ob wir noch März haben oder eben doch schon April. Den 1. April hatten wir nicht. Der zweite Gedanke, auch das gebe ich zu, der ist auch ein bisschen böse, dass ich gedacht habe, die Mannschaft bekommt genau den Trainer, den sie sich verdient hat. Über Wochen und Monate. Nein, keine Frage. Das ist natürlich eine im höchsten Maße überraschende Personalie, die Freddy Bobic da am späten Sonntagabend aus dem Hut gezaubert hat. Man muss sagen, so wenig kreativ hat er bis sehr auf dem Platz agiert. So kreativ ist dieser Verein in der Saison bei der Neubesetzung der Trainerstelle. Im November, Taifun Korkut, hatte, glaube ich, außerhalb von Freddy Bobic niemand auf dem Schirm. Und jetzt mit Felix Magath ist es ganz ähnlich.
Ja, scheint ein interessantes Telefonbuch zu haben, der Freddy Bobic. Da brauchen wir irgendwann mal Einblick. Aber also, es ist ja richtig. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Man kann ja auch sagen, Felix Magath steht immerhin für ein paar ganz klar definierbare Dinge. Disziplin, Kondition, harte Arbeit unter anderem. Wenn du jetzt sagst, richtigerweise sagst, Freddy Bobic ist der Verantwortliche für diese Verpflichtung, heißt das dann andersrum, dass seine Ansage ganz klar ist, er holt jetzt einen Schleifer für diese Jungs, ob verdient oder nicht, bis Saisonende, so wird die Klasse gehalten und bevor die Jungs dann verbrannt sind, kommt ein neuer?
Ja, das ist schon ein Teil der Ansage, die Bobic damit macht, ganz klar. Also Felix Magath ist natürlich in vielen, vielen Dingen ein Gegenentwurf zu Taifun Korkut. Dieses Experiment mit Taifun Korkut ist gründlich gescheitert und das ist natürlich auch eine krachende Niederlage für Freddy Bobic. Ich finde, er hat sich auch sehr viel Zeit gelassen mit der Korrektur dieser Personalie Korkut, weil schon vor Wochen absehbar war, dass diese Mannschaft ihm immer weniger folgt und dass er fast jede Woche eigentlich einen neuen Plan kreiert und diese Mannschaft zunehmend überfordert. Felix Magath findet jetzt natürlich eine riesen Baustelle vor mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader. Freddy Bobic hat es letzte Woche in den Tagen vor dem Gladbach-Spiel gesagt, das ist im Moment keine Mannschaft. Das bringt es im Grunde auf den Punkt. Das ist ein Team ohne Stabilität, ohne Achse, mit viel zu wenig Kommunikation intern, auch mit viel zu wenig Selbstbewusstsein, was natürlich kein Wunder ist. Ich finde trotzdem bei all der Häme, die es jetzt auch gibt für diese Personalentscheidung, man sollte Felix Magath einfach mal machen lassen. A, kann es nicht mehr viel schlimmer kommen, um es mal ein bisschen defätistisch zu sagen. B, hat er tatsächlich natürlich eine Vita, die auf ganz, ganz vielen Stationen gezeigt hat, dass er die richtigen Hebel relativ schnell nicht nur erkennt, sondern auch bedienen kann. Eins ist für mich klar, diese Mannschaft hat zuletzt unter ihren Möglichkeiten performt, auch wenn dieser Kader ziemlich schräg zusammengeschraubt wurde in mehreren Transferperioden und auch vor Freddy Bobic schon. Die Frage ist halt, Felix Magath war 10 Jahre raus aus der Bundesliga. Wie viel von dem, was ihn vor 10 oder auch vor 20 Jahren ausgemacht hat, hat er noch in sich mit knapp 70? Und wie viel von dem ist im Jahr 2022 eben auch noch umsetzbar und anwendbar?
Ich zitiere mal Twitter-User Nicolas Linner. Magath ist Bobics Eingeständnis, dass ihn diese Hertha für Trainer mit konventionellen, modernen Methoden untrainierbar bzw. unführbar erscheint. Eine Verzweiflungstat. Jetzt kommt's aber eine verständliche und eine keinesfalls aussichtslose. Spannend wird's. Du saßt vorhin auf der Antrittspressekonferenz mit Felix Magath und kannst uns jetzt mal erklären, was du da gesehen hast und ob es dann tatsächlich vielleicht auch diverse Ansätze gab, wo du sagst, oh okay, könnte mich doch vielleicht positiv überraschen in den kommenden Tagen und Wochen.
Ja, ich finde, Felix Magath hat einen sehr aufgeräumten, auch in Teilen schlagfertigen Eindruck gemacht. Da ist einer wirklich sehr kämpferisch eingestellt. Da ist einer überzeugt, nicht nur von sich, sondern auch von der Mission und davon, dass sie zu schaffen ist, auch für ihn. Wobei ich schon glaube, er hat vor Jahren mal gesagt, dass die Rettung damals mit Eintracht Frankfurt 1999, diese legendäre Rettung, seine so ziemlich schwierigste Karrieremission war. Es kann sein, dass er in ein paar Wochen dann sagen wird, Berlin war noch ein Ticken schwerer. Die Aufgabe ist sehr, sehr schwierig. Die Personalie klang im ersten Moment sehr verwegen, aber eigentlich so verwegen, dass sie fast schon wieder charmant ist.
Ich habe eine Frage an euch beide. Benni, bei dir weiß ich leider schon, dass du kein Experte in dem Gebiet bist. Steffen, bei dir weiß ich es noch nicht.
Was soll das denn jetzt?
Trainingsgestaltung aus sportwissenschaftlicher Sicht. Wenn Felix Magath den Ruf hat, dass er der Schleifer ist, der eine Mannschaft konditionell komplett auf 100% bringt, frage ich mich, wie sehr ist denn sowas jetzt kurzfristig Richtung Ende der Saison überhaupt noch möglich? Also kann der diese offensichtlich größte Stärke, die zumindest so berichtet wird über ihn, noch in Berlin an irgendwie auf den Platz bringen, beziehungsweise auf den Trainingsplatz?
Das wird Mitte März natürlich nicht funktionieren und auch nicht gehen, aber das kann und wird auch nicht der Ansatz sein in erster Linie. Ich glaube, diese Mannschaft hat ganz, ganz viele Probleme. Mangelnde Fitness aus meiner Sicht gehört jetzt nicht dazu. Die Mannschaft ist am Samstagabend in Mönchengladbach 6 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Diese Mannschaft ist komplett verunsichert, diese Mannschaft ist völlig neben der Spur. Diese Mannschaft ist defensiv natürlich eine Riesenbaustelle und hat auch offensiv viel von dem verloren, was in den ersten Wochen unter Taifun Korkut ja durchaus da war. Aber mangelnde Fitness, ich glaube, da muss Felix Magath nicht ansetzen. Er hat ganz andere Probleme.
Ich würde dem Experten Steffen Rohr zustimmen, wo mir mein Expertentum von Alex Schüter abgesprochen wurde. Weil es gibt zwar noch eine Länderspielpause, aber selbst da kannst du. Also ich habe mal, komm, den Spaß gönnen wir uns jetzt. Ich habe noch mal reingehört in eine alte Kicker Meets the Zone Folge, Folge 75 mit Maximilian Arnold. Und ich habe noch mal eine kleine Anekdote, als wir ihn gefragt haben zu, was sind so die verrücktesten Teambuilding-Maßnahmen, die du erlebt hast, mitgebracht, passend zum neuen Hertha-Trainer. Achtung.
Felix Magath hat uns mal das Wasser weggenommen. Ich weiß nicht, ob das eine Teambuilding-Maßnahme war. Aber das Wasser war dann weg und es war doch etwas sonniger hier in Wolfsburg und ja, fanden wir nicht so ganz so gut.
So, also die gute Nachricht ist, es ist noch nicht so heiß, dass das mit dem Wasser so schlimm ist. Aber das vielleicht nochmal, wer das nachhören möchte, war ein sehr launiges Gespräch mit Maximilian Arnold. Folge 75 ist auch schon gefühlt wieder 100 Jahre her. Jetzt gehen wir mal davon aus, machen wir es einfach mal, auch wenn wir es der Hertha natürlich nicht wünschen. Das geht in die Hose. Das Szenario, die Hertha steigt ab. Ist dann Freddy Bobic automatisch gescheitert und weg bei der Hertha? Ich erinnere mich, wir haben ja selbst schon darüber gesprochen, Steffen, ein Michael Preetz hat in Berlin ja auch schon mal einen Abstieg überstanden.
Also zwischen gescheitert und weg ist er durchaus ein kleiner, aber feiner Unterschied. Er hat natürlich durch die Trennung oder mit der Trennung von Taifun Korkut oder überhaupt mit der Installierung von Taifun Korkut und der Tatsache, dass das so gar nicht funktioniert hat mit Korkut und der Mannschaft, natürlich einen mächtigen Schaden erlitten, hat er einen Riesenkratzer abbekommen, ist beschädigt, keine Frage. Und generell muss man sagen, auch die Transfers, die er bislang in Berlin gemacht hat, haben überwiegend nicht funktioniert. Ja, also in Gladbach standen von den 12 Spielern, die Freddy Bobic im Sommer und Winter addiert geholt hat, standen 2 in der Startelf. Das hat ja dann auch schon eine gewisse Aussagekraft. Und man muss eines natürlich auch sagen, dass Freddy Bobic, aber da war er nicht alleine in dem Verein, im Winter die Situation dramatisch falsch eingeschätzt hat. Also man hat sich nach einem durchaus guten oder sagen wir ordentlichen Dezember mit Taifun Korkut eigentlich fast schon auf der sicheren Seite gewähnt und hat dann entsprechend auch eingekauft. Man hat im Winter 4 Leute geholt, von denen 3 eigentlich für die Zukunft von Anfang an vorgesehen waren. Und der 4. Marc-Oliver Kempf aus Stuttgart kam, der spielt zwar regelmäßig, aber hat sich relativ schnell auf dieses Hertha-Niveau herabbegeben. Also er hat sich komplett anstecken lassen von dieser allgemeinen Berliner Verunsicherung. Er hat 2 Elfmeter verschuldet in 4 Spielen, hatte schon eine rote Karte. Also ist alles andere als ein Stabilitätsfaktor. Da hätte es im Winter vielleicht, auch wenn die Kassenlage natürlich nicht gut ist, trotz der 374 Investorenmillionen, da hätte es vielleicht Mittel und Wege gegeben, um auf anderen Positionen und vielleicht auch adäquater nachzurüsten. Das hat Freddy Bobic nicht gemacht. Jetzt ist der Kader so, wie er ist. Damit wird Felix Magath arbeiten können. Ich glaube trotzdem, auch wenn diese Mannschaft in den letzten Wochen alles andere als diesen Eindruck gemacht hat, dass aus diesem Kader auch so, wie er zusammengebaut ist, individuell und auch als Mannschaft mehr rauszuholen ist, als wir in den letzten Wochen gesehen haben.
Ist das der Hoffnungsschimmer, dass die Qualität doch eigentlich so gut ist? Weil das Problem ist natürlich, dass wir das schon über einige gute Mannschaften, die am Ende abgestiegen sind, gehört haben, dass man bis zum Ende gesagt hat, eigentlich sind sie ja zu gut. Ich finde die nächsten Wochen spielplantechnisch sehr interessant. Jetzt spielen sie erstmal gegen 2 Mannschaften, die gut funktionieren, mit Hoffenheim und Leverkusen, auch wenn die jetzt verloren haben. Dann kommt das Berliner Derby am 29. Spieltag. Und dann kommen eigentlich erst die richtigen Wochen der Wahrheit mit direkten Konkurrenten Augsburg, Stuttgart gegen Bielefeld. Ich weiß jetzt selber nicht, was ich davon halten soll aus Hertha-Sicht. Aber kannst du noch irgendwas in Richtung Hertha sagen, was Hoffnung macht? Ich habe jetzt gehört, die Mannschaft hat ja offensichtlich, als Korkut noch da war, einen Mannschaftsabend, ein Essen abgehalten, bei dem kein Verantwortlicher dabei gewesen ist, spricht jetzt zumindest mal dafür, dass sie die Situation kapiert haben.
Ich glaube schon, dass in der Mannschaft sich jetzt Leute finden, Spieler finden, die gewillt sind, die Situation nicht nur anzunehmen, sondern auch diese Kommunikation und dieses Leben in der Mannschaft, von dem ja viel zu wenig da ist und viel zu wenig spürbar ist, mehr in Gang zu bringen. Ja, und dieser Mannschaftsabend Mitte der vergangenen Woche, in der Tat natürlich ohne Trainer, ohne Geschäftsführung, war ein Anfang. Das war in Corona-Zeiten eben auch dann doch eine Zeit lang nur sehr eingeschränkt möglich. Das hat diese Geschichte Teambuilding auch nochmal ein Stück weit behindert. Da kommen jetzt ein paar Prozesse auch gruppendynamisch in Gang, was natürlich dieser Mannschaft auch helfen wird oder helfen würde, wäre ein Trainer, der eben nicht wie Taifun Korkut in den vergangenen Wochen eine Art Zickzackkurs fährt, ja, sowohl personell als auch taktisch, weil er damit diese Mannschaft immer weiter verunsichert hat, sondern wirklich, diese Mannschaft braucht Stabilität, sie braucht einen klaren Plan, sie braucht sowas wie eine Achse und eine Stammhälfte. Das ist natürlich eine Menge an Aufgaben, die sich jetzt Mitte März noch stellen, und sie muss halt schnellstens eine Mannschaft werden. Und da sind auch gerade die Erfahrenen, die Führungsspieler mitgefragt, von denen es nicht allzu viele gibt, aber doch eben ein paar. Da wird man schauen, was die nächsten Tage und Wochen Felix Magath vielleicht auch zutage fördert in dieser Mannschaft. Mit seiner Art der Ansprache, die eben eine andere ist als Taifun Korkut sie hatte.
Ich sage euch ehrlich, Jungs, wir haben auch ein bisschen mit Schmunzeln reagiert, ein bisschen Häme, aber ich glaube, das wird funktionieren. Fragt mich nicht, warum. Ich kann euch nicht sagen, warum ich glaube, dass das funktionieren wird, aber ich glaube, die werden am Ende tatsächlich mit Magath nicht absteigen. Was auch immer das dann für die Zukunft bedeutet, ob dann ein Niko Kovac kommt, den Freddy Bobic gut kennt. Und ich habe dieses Szenario in meinem Kopf, dass die Hertha am letzten Spieltag in Dortmund, nachdem die Dortmunder gegen die Bayern gewonnen haben und am letzten Spieltag im eigenen Stadion die Chance auf die Meisterschaft haben, dass sie den Dortmundern die Meisterschaft versauen und dass dann gleichzeitig der Klassenerhalt gesichert wird, auswärts in Dortmund für Hertha BSC unter Felix Magath im Kalenderjahr 2022. Und jetzt fühle ich mich selbst ein wenig durchgeknallt, während ich das sage.
Genau, zwei Leute haben dieses Szenario im Kopf, du und Felix Magath.
Ja, das kann gut sein. Naja gut, wir werden sehen. Es werden die nächsten Wochen zeigen. Steffen Rohr bei uns, vielen Dank für deine Einschätzung, dass du uns ein bisschen therapieren konntest, dass wir jetzt ein klein wenig zumindest klarer sehen. Danke, und wir wissen es eh, du hast mit den stressigsten, vielleicht auch spaßigsten, kommt ganz auf die Definition an, wie leidensfähig man ist, Job beim Kicker. Danke dir.
Gerne, danke auch.
Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss.
Bei der Hertha gilt also, das einen freut, nämlich Felix Magath, ist das anderen leid, nämlich Taifun Korkut. Wobei, ja, ist halt die Hertha, die ist immer speziell, man das eigentlich erweitern muss, um das einen freut, ist das anderen leid und nochmal das anderen freut, denn die Hertha verliert gegen Gladbach und darum bleibt Adi Hütter definitiv im Amt bei der Borussia. Kannst du mir noch folgen?
Ich kann dir noch folgen. Das ergibt
Freud, Leid, Freud.
Das ergibt soweit Sinn, was du da von dir gibst. Weil natürlich, wenn es einen Verlierer gibt, gibt es im Sport dann meistens auch einen Gewinner. Und das ist die Borussia
Superweise von dir.
Mönchengladbach 2-0. Man muss dazu sagen, Adi Hütter stand gar nicht an der Seitenlinie. Gut, das hat in Leipzig jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass man einen Jesse Marsch nicht entlassen hat. Ne? Auch wenn er gar keine Möglichkeit in dieser Saison hatte, dann kurz bevor er gehen musste, an der Seitenlinie. Klar, es ist natürlich, also die Hertha stürzt weiter da ins Chaos und Magath soll jetzt irgendwie da den Scherbenhaufen aufkehren. Und bei den Gladbachern ist es natürlich brutal wichtig gewesen, dass die dieses Spiel gewinnen gegen eine Hertha, die unter Taifun Korkut versucht hat, Beton anzurühren. Das hat aber nicht so wirklich geklappt. Embolo schon mit einem Pfostentreffer, dann ging es los mit einem Elfmetertor, Kampf mit einem Foul gegen Thüram. Da braucht es erst die VAR-Konsultation, damit das erkannt wurde. Zack, Player 1-0. Ehrlicherweise hätte man dann fast sogar, wobei bin ich mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, Tendenz eher, es hätte sogar noch einen zweiten Elfer geben können für Gladbach vor der Pause. Und dann macht Matthias Ginter, der jetzt auch in den letzten Wochen nicht immer gut ausgesehen hat auf dem Feld, macht nach einer Ecke per Kopf das 2-0. Und das könnte man jetzt auch auf Hertha ummünzen und sagen, dann kassieren die also zwei Gegentore aus einem Strafstoß und aus einem Eckball. Aber wir drehen es einfach mal auf Gladbach um und sagen, ja, in so einer Phase reicht sowas dann auch mal. Du musst nicht als Gladbach trotz all der fußballerischen Fähigkeiten, die sie haben, diese Tore herausspielen. Hauptsache, du hast sie irgendwie und Hauptsache, du hast die drei Punkte.
We call it, Kampf um den Klassenerhalt. Gladbach jetzt mit 30 Punkten, 7 weg von Relegationsrang 16. Die Hertha rutscht auf die 17, war ja in den letzten Wochen auf der 16. Aber da finden wir jetzt den VfB Stuttgart. Warum? Weil der immerhin einen Punkt geholt hat beim anderen Berliner Verein. 1-1 gegen Union, das Ganze am Samstagnachmittag. Und ich finde, dieses Spiel was den Verlauf angeht, alleine deshalb interessant, weil Stuttgart mal wieder ein anderes Gesicht zeigt. Denn wir haben häufiger mal ein Unentschieden erlebt, aber regelmäßig die Stuttgarter eigentlich mit einem ordentlichen Spiel, mit einer Situation, die ganz gut aussah. Und dann kam der Rückschlag. Irgendwie ein spätverschuldeter Elfmeter oder ein unglückliches Gegentor auf andere Art und Weise. Dieses Mal liegen sie zurück und machen über die Kombination, eventuell haben wir schon mal davon gehört, Sosa Kalajdzic, das späte 1:1 und belohnen sich für die Bemühungen, denn die waren definitiv da.
Ja, man muss dazu sagen, am letzten Spieltag haben sie auch zurückgelegen gegen Gladbach und das Spiel gewonnen, aber du hast eher die Partien davor im Hinterkopf. Ich weiß prinzipiell, was du meinst.
Offensichtlich hat sich das mehr reingebrannt bei mir.
Ja, kann ja sein. Sie haben sich den Ausgleich in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall verdient. Lass uns unbedingt mal noch über den Unioner Führungstreffer reden. Der entsteht aus einem Handelfmeter. Grischa Prömmel müsste es gewesen sein, schießt Mavropanos aus kürzester Distanz an den Arm, der ist leicht weg vom Körper. Und warum ist der überhaupt leicht weg vom Körper? Er versucht ihn dann noch ranzuziehen und da kommen wir wieder in den Bereich, wo ich meine Probleme habe. Da geht es dann um Argumentation, ja, aber ist ja abgespreizt. Aber der ist deswegen abgespreizt, weil er einfach als Verteidiger, und das ist sein Job und dafür wird er bezahlt, einen Schritt auf den Angreifer zumacht, um einen Schuss blocken zu können. Und dann, als er diesen Schritt auf den Boden setzt, versucht er tatsächlich, den Arm noch ranzuholen. Und da kommen wir wieder in Fairness versus Unfair, in die Unfair-Geschichte rein. Wie habe ich es in den letzten Wochen immer wieder genannt? In die philosophische Ebene des Fußballs.
Weil dann wirst du halt einfach.
Aber verstehst du, was ich meine? Was soll denn, also keiner von uns möchte, dass Verteidiger mit den Händen hinter dem Rücken auf einen Gegenspieler zulaufen. Aber so wie das aktuell ist, bleibt ihm nichts anderes übrig. Weil natürlich bewegt er den Arm in dem Moment, wo der den Schritt raus macht, um zu versuchen, den Distanzschuss zu blocken. Und dann wirst du wieder dafür bestraft, dass du überhaupt hingehst als Verteidiger und versuchst zumindest noch, den Abschluss schwer zu machen. Und damit habe ich einfach so ein bisschen meine Probleme, auch wenn ich verstehen kann, nach welcher Auslegung das dann so entschieden wird und dass das dann okay ist und Avoni den dann verwandelt im Übrigen zum 1-0. Aber verstehst du mein Dilemma?
Ja, total. Und ich bin auch total bei dir. Also wir reden da ja über eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche und ich finde bei der Definition tatsächlich genau diesen Punkt schwierig, der bei dieser Szene deutlich wird. Du musst eine Regelung in der Richtung reinschreiben ins Regelwerk, denn ansonsten läuft er da raus und sagt, haha, ich habe hier die Hände schön weit weg, weil wenn der flankt, kann ich die damit ja abwehren und sagen, ups, die waren hier weit von mir, von meinem Körper gestreckt. Okay, völlig richtig. Aber wenn wir uns doch sicher sind, dass er dieses Rausfahren mit der Hand nur macht, weil es eine Balancebewegung gewesen ist, eine Körperausgleichsbewegung.
Eine natürliche Bewegung.
Definitiv, genau. Und definitiv nichts damit zu tun hatte, dass er auch nur im Hinterkopf hatte, damit kann ich ja gleich den Ball abwehren. Dann kann es kein Elfmeter sein für mich. Dann ist mein Verständnis auch so. Also dann kann es kein Handspiel sein. Nee, das war dann entsprechend natürlich. Dass das vielleicht unnatürlich aussieht und die natürliche Handbewegung, wenn ich durch die Fußgängerzone am Samstagnachmittag spaziere, links, rechts ist, okay. Aber in dem Moment war es nicht unnatürlich im Sinne von, dadurch habe ich ein Handspiel provoziert.
Ja, schön. Dann bist du ja genau auf meiner Seite. Das finde ich gut.
aber ich muss jetzt hier nochmal emotional werden.
Im Übrigen können wir da vielleicht nochmal was mit reinbringen. Wir hatten ja zuletzt erst in einer der Folgen dieses Thema Handelfmeter-Dilemma. Und ein Hörer hat bei Twitter einen Vorschlag geschrieben, den ich dir jetzt mal an den Latz knalle. Den wollte ich unbedingt eigentlich da schon in der letzten Folge loswerden. Aber jetzt passt es halt ganz gut. Bei Hand im Strafraum einfach Freistoß statt Elfmeter geben, ist sein Vorschlag. Dann ist die Bestrafung nicht so krass. Dann kam ein anderer Hörer um die Ecke und hat geantwortet. Dann würde ich aber die Einschränkung machen, wenn Hand im 5-Meter-Raum, dann Elfmeter. Wenn nicht, dann Freistoß. Wie stehen wir denn dazu? Ich finde das ziemlich, also erster Impuls war das jetzt ziemlich gut, finde ich. Ich habe seitdem leider nicht mehr so intensiv drüber nachgedacht, aber warum denn nicht?
Ja, hättest du mal tun sollen. Warum denn nicht? Da sind wir dann meinungstechnisch wieder auseinander. Ist natürlich völlig falsch. Also der Ansatz ist ja okay und darüber kann man diskutieren, aber es gibt natürlich Handspiele, die definitiv mit einer klaren Härte zu bestrafen sind, nämlich mit einem Elfmeter. Also du kannst mit einem Handspiel eine Torchance verhindern, wenn du dazwischen hechtest. Überleg doch mal, was das wieder für Möglichkeiten eröffnet, wenn du eine Flanke da hast und du merkst, hinter mir, der am 8-Meter-Punkt, der Lewandowski, der würde jetzt an den Ball kommen, weil das Ding über mich hinweg segelt. Schön gechippt, Herr Gnabry, sagen wir mal. Aber dann gibt es halt jetzt hier nur einen Freistoß, wenn ich mit der Hand danach lange. Das heißt also, Da wären wir uns dann ja wahrscheinlich einig. Das müsstest du dann wieder anders bewerten. Und ab dem Moment wird es doch dann wieder kompliziert.
Vorschlag? Absichtliches Handspiel im 16er? Mhm. Strafstoß?
Den Moment meinte ich.
Unabsichtliches,
ja, den Moment meinte ich. Und,
unabsichtliches Handspiel im 16er? Freistoß.
Ja, habe ich auch überlegt. Aber dann haben wir doch dasselbe Problem, was wir aktuell auch haben.
Ja, aber die Bestrafung ist immerhin nicht so krass. Weil jetzt ist die Bestrafung gerade 1 gegen 1 aus 11 Metern, Torhüter gegen Stürmer. Und so ist die Bestrafung, da ist noch eine Mauer dazwischen und die Torwahrscheinlichkeit ist immerhin nicht so groß.
Ja, aber dann hast du ja auch wieder Situationen, in denen wir diskutieren, das war doch definitiv kein absichtliches Handspiel. Warum gibt er da Elfmeter und nicht Freistoß?
Wenn ihr auch konstruktive Vorschläge habt, die dann von Alex Schlüter einfach gnadenlos abgebügelt werden, auch wenn ich sie...
Auch auf ähnlich unsympathische Art und Weise wie gerade eben. Ja,
wirklich furchtbar
gewesen. Seid dabei.
Vielen Dank für diese Einsendungen heute sowohl zum Thema Magath als auch in den letzten Wochen zum Handelfmeter. Gut, haben wir das auch nochmal mit untergebracht und können, glaube ich, dieses Spiel zwischen Union und Stuttgart abhaken und zur Partie kommen, die das Topspiel des Spieltags war. Die TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern.
Da hat es die wichtigste Handbewegung schon vorher gegeben, nämlich Vertragsunterschrift von Kramaric. Bis 2025 bleibt er in Sinsheim. Und damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet vor so ungefähr 3-4 Monaten. Ganz, ganz wichtig und positiv natürlich für Hoffenheim.
Ja, total wichtig. Es wird natürlich ein wenig zumindest helfen, dass er in dieser Saison nicht die Torquote der letzten Saisons erreicht hat. Und Corona sicherlich wird da auch noch seinen Anteil daran haben. Trotz alledem, das ist der in den USA, würde man sagen, Franchise-Player der letzten Jahre gewesen bei der TSG. Und er hat jetzt langfristig da verlängert. Sie haben es vor dem Spiel im Stadion durchgegeben. Ich dachte erst, warum ist das nicht vielleicht ein bisschen taktisch unklug, wenn ihr jetzt von den Bayern 5-1 rasiert werdet, dann spricht keiner mehr über diese positive Geschichte. So hat es dann schön funktioniert, weil 1-1 am Ende und Hoffenheim hat, ja, wenn auch ein bisschen glücklich, da den Bayern einen Punkt abgetrotzt.
Ja, ein Zusatz noch zu Kramaric, nur weil er verlängert hat, heißt es nicht, dass er da auch bleibt. Das hat uns der Fußball der letzten Jahre gelehrt. Aber ach, wenn er jetzt geht, dann kriegt Hoffenheim auf jeden Fall Ablösung.
Wir sind so naiv. Also, wir sind so naive Romantiker hier. 1-1 am Ende.
2-25 bleibt er da, ist das cool.
Man muss schon natürlich dazu sagen, dass die Bayern in der zweiten Halbzeit das 2-1 machen müssen. Ne? Also wer bereitet bei Hoffenheim das Tor vor? Natürlich ist es Raum auf der linken Seite. Der hat die höchste, ich habe einen neuen Begriff gelernt, Expected Assists-Rate in der kompletten Fußball-Bundesliga noch vor Thomas Müller, also seine Torschussvorlagen haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass daraus auch ein Tor entsteht. Und so ist es beim 1-0 auch wieder gewesen. Baumgartner macht das Ding rein, dann der Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause durch Robert Lewandowski nach einer Ecke. Da haben sich die Hoffenheimer beklagt. Eine Minute Nachspielzeit war angesagt. In der dritten Minute der Nachspielzeit fällt dieser Treffer. Und in der zweiten Halbzeit die Bayern Chancen ohne Ende. Pfosten, Gnabry, diese strittige Szene, wo Posch mit dem Arm, mit der Hand auf der Linie klärt, aber der Arm ist angelegt und er ist in der Grätsche, sieht den Ball in dem Moment gar nicht, der hinter seinem Rücken an den Arm geht, deswegen keine Intervention, so nach dem Motto, das muss zählen. Es ist dann schon aufgrund der Vielzahl an Chancen für den FC Bayern ein wenig glücklich gewesen aus TSG-Sicht, das müssen wir sagen.
Ja, muss man definitiv sagen. Ja, du hast trotzdem auch wieder gesehen, warum Hoffenheim gut ist. Mit den Einzelspielern. Hinten haben sie auch wieder die Aufbauspieler gehabt, die ich ja nun so mag. Das dürfte in der ein oder anderen Folge der vergangenen Wochen deutlich geworden sein. Also Grilic war wieder zentral mit dabei, Vogt war mit dabei, ist reingerutscht an der Seite von Posch. Und trotzdem muss man klar sagen, dass die Bayern den Sieg verdient gehabt hätten. Bei Raum hast du übrigens auch gemerkt, vorne super toll. Hinten hat er natürlich gegen so einen Gegner dann auch mal ganz andere Herausforderungen, an die er sich noch gewöhnen muss, ja, wenn er dann irgendwann, ich sag's jetzt einfach mal, zum Beispiel das Trikot des FC Bayern München tragen möchte. Aber also da bleiben wir natürlich ganz vorsichtig. Das ist weiterhin beeindruckend, was der Linksverteidiger, ja, vielleicht ja auch bald Stammspieler in der Nationalmannschaft da im Moment so tut. Also er ist schon einer der richtig Guten.
Wichtige Handbewegung, wie von Kramaric, auch von Christian Streich in Freiburg. Vertrag verlängert. In Freiburg wird ja generell die Vertragsdauer nicht bekannt gegeben. Mittlerweile nehmen sich andere Vereine ein Beispiel daran. Das ist natürlich auch extrem wichtig für den Sportclub. Man hat in diesem Spiel wieder gesehen, dass die Super-Slow-Mo-Kamera selbst in Momenten, wo Christian Streich jubelt, nicht für ihn gemacht ist und ihm nicht unbedingt schmeichelt. Wenn man nicht wüsste, dass davor ein Tor gefallen ist, sieht es manchmal, wenn er sich freut, nach einem Tor so aus, als würde er sich eigentlich ärgern und diese Super-Slow-Mo-Kamera macht das so fies irgendwie. Sie gewinnen mit 3-2. Grifo mit der Führung.
Gegen Wolfsburg übrigens.
Ja, gegen den VfL Wolfsburg. Grifo mit dem Doppelpack dann sogar. Einmal per Freistoß und einmal per Treffer Marke unverschämter Bolzplatzzocker. Flanke kommt und er nimmt ihn so in einer fließenden Bewegung an und lupft ihn sich quasi selber vor, um ihn dann Volley abzunehmen. 2-0, aber Wolfsburg kommt zurück. Kruse 1-2 und dann Maximilian Arnold mit einem Urgewaltschuss zum 2-2. Aber das letzte Wort hatte der Sportclub Nico Schlotterbeck. Auch das ein richtig schöner Dropkick aus der Distanz. 3-2. Der Sportclub aus Freiburg gewinnt.
Ich habe natürlich wieder ein bisschen durch die Wolfsburger Brille geschaut und muss sagen, ärgerlich, wenn du ein 0-2 aufholst. Das gab es ja auch schon anders gegen Gladbach zum Beispiel. Aber wenn du ein 0-2 aufholst, dann im Grunde direkt im Gegenzug den 2-3 Niederlagentreffer. Das Wort gibt es so nicht, I know. Zu kassieren. Lacroix hat sich da ein bisschen tölpelhaft angestellt, den Körper nicht sauber reingestellt. Da merkt man dann leider, muss ich sagen, in dieser Saison relativ häufig, häufiger als in der Vorsaison, dass er eben auch noch jung und nicht ganz erfahren ist. Aber die Freiburger haben es mal wieder gut gespielt und sie können sich auf einen Mann verlassen, mit dem nicht nur wir beiden uns beschäftigen, sondern auch einer, der da immer noch mal einen etwas anderen Blick drauf hat.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Das 1-0 der Freiburger gegen den VfL Wolfsburg war bereits das 20. Tor nach einer Standardsituation für den SC in dieser Saison. Das nicht nur klarer Liga-Höchstwert, sondern gleichzeitig auch ein neuer Vereinsrekord. Nie zuvor erzielte der SC so viele Standardtore in einer kompletten Bundesligaspielzeit. Anteilig erzielten die Breisgauer 47% ihrer Tore nach einem ruhenden Ball. Das ist ebenfalls Bundesliga-Höchstwert. Und nur ein einziges Mal in ihrer Bundesliga-Historie hatte der SC Freiburg über eine Saison einen höheren Anteil an Standardtoren. In der Saison 2017-18 waren es 53% aller Freiburger Tore, die nach einem ruhenden Ball fielen. Direkt verknüpft ist die Standardgefahr des SC Freiburg in dieser Saison dabei vor allem mit einem Namen. Und das ist Vincenzo Grifo. Der italienische Nationalspieler war bei 17 der 20 Standardtore des SC Freiburg der ausführende Spieler. Bei 11 Standardtoren der Freiburger war er dabei sogar direkt als Torschütze oder Vorlagengeber beteiligt. Damit fehlen ihm nur noch 3 direkte Torbeteiligungen nach Standardsituationen, um den Bundesliga-Rekord von Slatko Junusovic aus der Saison 2014-15 einzustellen. Der ehemalige Bremer war damals an 14 Standardtoren direkt beteiligt. Für Grifo gibt es am Samstag gegen Fürth dabei die nächste Chance auf Junusovic aufzuholen. Denn die Chancen auf ein Standardtor der Freiburger gegen die Fürther stehen gut. Denn Fürth kassierte 25 Gegentore nach einem ruhenden Ball. Das sind die mit Abstand meisten der Liga. Und auch Tipico sieht die Chancen auf ein Freiburger Tor extrem hoch und gibt auf ein torloses Spiel der Freiburger nur eine 1,1er-Quote aus.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ich habe schon ewig keinen Freistoß mehr getreten oder eine Ecke. Habe ich früher bei meinen Mannschaften immer gemacht. Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Gibt es einfach, wenn wir in der Soccerwelt spielen oder so, gibt es ja diese Situation einfach gar nicht mehr, dass man da sowas mal... Ach, ich würde gern mal wieder auf Großfeld einfach mal eine Ecke treten. Das hat mir so viel Spaß immer gemacht.
Ich finde lustig, Freistöße und Ecken sind die einzigen Sachen, also außer Schienbeinen des Gegners, die man tritt. Mhm. Weil einen Abstoß tritt man nicht. Nicht mal einen Elfmeter tritt man, den schießt man. Aber man schießt keine Ecken, sondern man tritt die Ecke.
Na, man schießt auch Ecken.
Man tritt den Freistoß.
Oder?
Ja, okay. Ja.
Egal.
Aber man tritt tatsächlich nur Ecken und Freistöße.
Ist egal. Übrigens, die Standardkönige der zweiten Liga, habe ich gelernt an diesem Wochenende, ist der SSV Jahn Regensburg. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir gehen rein in die Spiele des Sonntags. Da gab es ein...
Glaubst du, dass die jetzt zurückgrüßen oder was? Was versprichst du dir von so einem Gruß?
Ich gehe schwer davon aus, dass mindestens 2-3 Fans und vielleicht der Verein selbst...
In Regensburg gehen gerade so 6 Hände hoch. Grüße, Benni. Schön, dass du an uns denkst.
Meldet euch bei Twitter. Meldet euch bei Twitter. Schreibt mir in die DMs. Kein Problem. Wir gehen in den Sonntag rein. Alex Schlüter hat angekündigt, er hat intensivst Leverkusen gegen Köln, das Derby, das kein Derby sein möchte, verfolgt. Am Ende ein 1-0 Sieg für die Kölner. Das Erste, was mir aufgefallen ist, was gab es mal wieder? Gerade haben wir mit Stefan Kiesing drüber gesprochen.
Ja.
Eine Doppelspitze, Modest und ja. Anderson vorne drin.
Meine erste Zeile hier in meinem kleinen Sheet, die beiden Doppelneuner.
Englisch so Sheet oder Norddeutsch Sheet?
Das ist das hochdeutsche Sheet, okay. Nee, das englische Sheet. Okay. Ja. Und es hat ja durchaus funktioniert. 1-0 Sieg für den ersten FC Köln. Dieses Tor, ich weiß, ich greife jetzt so ein bisschen vor, aber dieses Tor fällt sogar nach Schema F. Einwurf für den ersten FC Köln. Kopfballverlängerung von Anderson. Also da ist er mit genau dem, was man von ihm haben will. Der Rest, der ist dann ein bisschen anders. Ljubicic macht das ganz toll über den linken Flügel, findet Schindler und der macht das einzige Tor des Tages. Warum ist es das einzige Tor des Tages geblieben? Weil Leverkusen zu harmlos gewesen ist, weil Leverkusen aber, ich hatte wirklich das Gefühl, auch geschockt gewesen ist von dem, was da leider, leider in der ersten Halbzeit passiert ist. Florian Wirtz, mittlerweile wissen wir es, hat sich das Kreuzband gerissen. Mal wieder so eine absolut beschissene Verletzung, wo du als Fußballfan einfach mitleiden musst, wo, hoffe ich doch mal, nicht mal bei den Kölnern Häme angesagt gewesen ist. Frimpong hat sich dann auch noch verletzt. Das war tatsächlich, das war ganz viel Schatten auf diesem Spiel, was am Ende dann den Sieger 1. FC Köln gehabt
hat. Ja, man muss schon sagen, im Spiel, als er dann zum Beispiel mit der Trage runtergenommen wurde, auch ein Modest und die ganzen Kölner Spieler haben für ihn applaudiert und so. Von daher, das war schon sehr ordentlich. Leverkusen hatte vorher diese Chance mit Paulinho und danach noch einige von Asmun. Ich glaube, in den Momenten ist man nicht geschockt, weil das war einfach in dem Moment dann kein Spielglück. Also Asmun zum Beispiel muss ein Tor machen, aber die Spielweise so ringsrum sprichst du, glaube ich, eher an bei den Leverkusen.
Ja, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, finde ich. Also über Asmun muss man dann schon auch noch reden, weil ja, der muss eigentlich mindestens zwei machen. Ja, und dann kann man immer noch nicht von effizient sprechen.
Ich verstehe, was du meinst. Das ist schon brutal bitter. Also dieser Schritt, den er da macht, wo er dann im Rasen hängen bleibt und du hast in dem Moment, oh Gott, man konnte es quasi hören, ohne dass ich den Ton anhatte, wusste ich, oh, da hat es wahrscheinlich geknallt, weil das war, ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Gute Besserung. Das ist, irgendjemand hat geschrieben, jede Woche, in der so sinngemäß nicht gegen den Ball treten kann, ist eine verschenkte Woche irgendwie für den Fußball. Und das stimmt ja auch.
Ja. Klar, auch mit Blick auf die Nationalmannschaft, aber erstmal total ohne Blick auf Nationalmannschaft, auch nicht auf Bayer 04 Leverkusen, sondern nur auf seine Karriere. Da hoffen wir natürlich, dass er da jetzt in guter Behandlung ist und dass er dann mit der tollen Form wieder zurückkommt oder die wiederfindet, die er in dieser Saison gehabt hat. Denn das war halt einfach einer, der wahnsinnig Spaß gemacht hat. Frimpong, ich habe es gesagt, ist sogar schon in der 13. Minute ausgewechselt worden. Also gleich doppeltes Verletzungspech bei Bayer 04 Leverkusen. Und wie gesagt, dazu, dass sie dann auch noch Chancen vergeben haben, muss man auf der anderen Seite dann das goldene Händchen von Steffen Baumgart nennen, der zwei Joker bringt, die für diese Tore, für dieses eine Tor verantwortlich gewesen sind.
Ja, und der FC hat jetzt endgültig akzeptiert, wir werden nicht mehr absteigen in dieser Saison. Und jetzt gucken wir mal, was noch geht. 5 Punkte Rückstand auf Europa, aktuell Platz 7. Mal schauen, was da beim FC noch so geht.
Grüße.
Grüße. Grüße auch an die nächsten beiden Fanlager, Dortmund und Bielefeld. Na, wie geht's euch so? Dortmund gegen Bielefeld, am Ende ein schmuckloses 1:0. Und das schmucklos streiche ich sofort in dem Moment wieder und sage mit der Personallage beim BVB, ja, auch bei den Bielefeldern, ich weiß, Trainer nicht an der Seitenlinie, Frank Kramer. Das ist ein Sieg, da sage ich einfach mal, da möchte ich fast applaudieren für den BVB, dass sie das mal hinbekommen haben. Ein zähes, ein ekliges Spiel, wo du nicht spielerisch total dominant die ganze Zeit den Gegner an die Wand spielst und Chancen ohne Ende dir herausspielst, wo du es einfach mal 1-0 gewinnst. Was wir hier auch in diesem Podcast gefordert haben, klar kann man darüber reden, dass das nicht glanzvoll war oder so, aber sie haben es jetzt einfach mal 1-0 gewonnen. Sie haben noch ein Nachholspiel, dann sind sie auf 4 Punkte an die Bayern ran. Wenn sie das gewinnen sollten gegen Mainz, dann hätten sie noch das direkte Duell oder haben sie noch das direkte Duell. Wenn sie das gewinnen, wären sie auf einen Punkt dran. Plötzlich hätten wir ein Meisterschaftsrennen. Ich glaube irgendwie selber nicht so richtig dran. Aber mein Gott, mal gucken.
Ja, finde ich, ich finde den Ansatz gut. Will ich jetzt auch überhaupt nicht widersprechen, beziehungsweise nichts noch dagegen platzieren. Du hast es gesagt, bei Bielefeld unter anderem Frank Kramer nicht an der Seitenlinie, die auch sehr, sehr Corona geplagt. Ich scheine leider doch mehr Recht zu behalten, als ich es wollte mit diesem verdammten Omikron-Thema. Aber nee, Dortmund, gutes Spiel. Wolf, Torschütze, mit vielleicht dem besten Spiel im BVB-Dress bislang. Sehr gut. Haaland kam zurück, kam back in der zweiten Halbzeit, wurde eingewechselt. Also lass uns das einfach mal so stehen lassen. 1:0 Sieg. Genau diese Siege brauchte es jetzt mal wieder aus BVB-Sicht.
Der andere Ruhrpott-Club war parallel im Einsatz. Der VfL Bochum hat 1:2 trotz eigener Führung, Polter hat das Tor gemacht, in Frankfurt verloren. Sie hätten eigentlich noch das 2:0 zwischenzeitlich machen müssen, Asano. Dann sieht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Stattdessen kriegst du eine Minute nach Wiederanpfiff per Eigentor das 1:1 und 5 Minuten später durch Kamada von Kostic initiiert das 2:1 und die Eintracht gewinnt dieses Spiel. Mal kurz und bündig zusammengefasst.
Ja, das Ganze natürlich mit dem Sonderprogramm, ist nicht das beste Wort, das ich jetzt hätte finden können, in der Arena, weil Jürgen Grabowski nochmal geehrt wurde oder an ihn gedacht wurde, absolute Eintracht-Legende. Und dann haben wir noch ein Spiel, Fürth gegen Leipzig. Zum Abschluss dieses 26. Spieltages und das war dann mal wieder ein Spiel. Hat's eine Weile nicht gegeben, aber das war dann mal wieder ein Spiel, wo man sagen muss, da ist Fürth komplett unter die Räder gekommen. Da war es dann auch ein Klassenunterschied. RB Leipzig weiterhin in guter Form. RB Leipzig, wenn man jetzt auf die individuellen Protagonisten schaut, mit einigen Leuten, die jetzt wahrscheinlich gerade ihren Peak in der Saison haben. Also Nkunku hat den gefühlt über die komplette Saison schon auf ganz hohem Level, war auch jetzt wieder überragend, aber ein André Lino kommt da jetzt rein. Hinten habe ich das Gefühl, dass sie zu sich finden, dass jetzt sogar Simakar vorne Torschütze ist, schön und gut, aber zusammen mit Orban, das scheint alles immer besser zu funktionieren. Wie gesagt, Fürth, obwohl sie sogar in Führung gegangen sind, am Ende mehr als eine Klasse schlechter. Bitter, aber so war's.
Wir haben noch ein klein bisschen Zeit, bis Bernhard Peters hier gleich klingeln wird. Lass uns doch vielleicht nochmal einen Blick aufs internationale Geschäft. Machen wir selten werfen, aber da sind gerade auch ein paar Themen aufgeploppt. Hast du das mitbekommen? Wir haben es bei DAZN ja übertragen, französische Liga, PSG gegen Bordeaux. Nach dem Ausscheiden von Paris in der Champions League bei Real Madrid, weil Karim Benzema sie rausgekegelt hat und dem unsäglichen Verhalten des Präsidenten und von Leonardo nach dem Spiel, als sie Dani Makkeli an den Kragen wollten und sich dann noch mit einem Real-Mitarbeiter in den Katakomben angelegt haben, der das alles gefilmt hat. Irgendwann kommen die Filmaufnahmen garantiert nochmal irgendwie raus. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn man das da sieht, wie ein Präsident eines Weltvereins jemandem entgegenruft, dass er ihn umbringt. Da finde ich schon ein bisschen schwierig, aber gut. Und dann passiert etwas ganz Kurioses. Paris spielt zu Hause gegen Bordeaux. Paris gewinnt dieses Spiel und Neymar und Lionel Messi werden vom eigenen Anhang bei jedem, ihr könnt es nachgucken noch auf der Plattform, das Spiel ist noch dort, bei jedem einzelnen Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen. Selbst als Neymar dann das Tor schießt, sind die Pfiffe lauter als der Jubel. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal gesehen habe.
Ja, es ist krass, vor allen Dingen, weil die haben, also zwischen Neymar und Donnarumma soll nach diesem Madrid-Spiel ja was passiert sein, was aber Neymar dann total entschärft hat. Aber grundsätzlich ist es zumindest jetzt so übertragen worden, dass die beiden ja jetzt keinen Skandal vorher ausgelöst haben. Die haben einfach schlecht Fußball gespielt. Und das haben sie definitiv gegen Real Madrid. Man kann jetzt auch sagen, in den Wochen davor auch schon nicht besonders doll, aber natürlich vor allen Dingen in diesem Spiel gegen Real Madrid. Und das macht die Sache schon krasser, ne? Lass irgendwie Messi im entscheidenden Spiel seinen Gegenspieler schlagen.
Oder einen Elfer verschießen.
Ne? Oder von mir aus, seinem Trainer vor die Füße spucken. So, dann wäre das was anderes. Aber sie haben einfach schlecht Fußball gespielt. Und uns ausgerechnet der beste Fußballer aller Zeiten, das ist schon krass. Also, das muss man sich, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe oder wie ich das formulieren soll. Ich weiß, wie ich dazu stehe. Aber das muss man sich auch erstmal trauen. In der Sportart, von der du offensichtlich großer Fan bist, einen Spieler von dem Verein, von dem du offensichtlich großer Fan bist, der zufälligerweise der Beste in dem Sport ist, von dem du großer Fan bist, auszubuhen. Mhm. Neymar noch dazu, aber ich bin jetzt irgendwie gerade bei Messi. Das muss man sich überhaupt erstmal trauen. Aber das Selbstverständnis des Menschen, es ist oft größer, als wir so denken.
Ja, ich glaube, es hat viel mit Identifikation dort zu tun. Teile der aktiven Fanszene wollen ja eigentlich auch am liebsten, dass die Eigentümer den Club verkaufen und so. Das ist schon eine extrem komplizierte Gemengelage dort.
Das ist wieder ein bisschen was anderes,
finde ich. Aber es ist halt so unglaublich viele Strömungen und Stimmungen und französischer Meistertitel reicht natürlich nicht. Und dann siehst du aber eben auch, was dann vielleicht doch passiert. Du kannst hier noch so viele Stars zusammenholen. Identität, Identifikation, wichtiges Thema.
Ja, und es ist nicht das einzige Thema, beziehungsweise es ist nicht der einzige Verein, bei dem das jetzt gerade ein Thema ist. Ich bin am Mittwoch beim Spiel Lille gegen Chelsea, so es denn stattfindet. Auch komisch, ne? Ich meine, die Zeit im Moment ist sowieso ganz besonders und das eben leider negativ. Aber Chelsea nach den Sanktionen gegen Abramovich mit, das muss man schon sagen, krassen Auflagen. Also das hat es ja definitiv so noch nicht gegeben. Wie siehst du die Situation? Ich bin echt gespannt. Ich werde jetzt auch ein bisschen tiefer in die Recherche einsteigen. Bin auch mit ein, zwei Leuten vor Ort verabredet, die sich zu diesem Thema, weil, sind wir ehrlich, das ist so der finanzielle Bereich, wo wir definitiv keine Experten sind, die sich mit diesem Thema besser auskennen und eben auch mehr mit beschäftigt haben. Aber wie stehst du grundsätzlich zu dem, was da im Moment passiert?
Es hat auch schon wieder so mehrere Ebenen. Also erstmal muss man vielleicht nochmal sagen, was ist denn gerade bei Chelsea? Die dürfen keine Transfers tätigen, die dürfen keine Tickets verkaufen, außer die Dauerkarten, die sie schon abgesetzt haben. Die Fanshops mussten dicht machen. Das Budget für die Auswärtsreisen wird so eingeschränkt, dass sie, da spötteln sie jetzt alle schon drüber, vielleicht mit einem Billigflieger irgendwo unterwegs sein müssen. Oder Thomas Tuchel sagt, na gut, im Zweifel fahre ich auch den 7er-Bus. Der geht kommunikativ, finde ich, meistens echt gut mit dieser wieder verqueren Situation um. Ich meine, er hatte bei Paris schon keinen leichten Job als Trainer. Jetzt gehst du zum FC Chelsea, der Anfang ist überragend und dann kriegst du die ganze Nummer. Ja. Dieses allererste Statement, als er dann da mal so ein bisschen aus der Haut gefahren ist, vielleicht mal in Klammern gesetzt, als er gesagt hat, es hat nichts mit Sport zu tun, hört auf mit diesen Fragen, aber jetzt gerade auch in den letzten Wochen, wie er sich zum Beispiel auch kritisch geäußert hat über Roman Abramovic, Sprechchöre der Chelsea-Fans, ne, und gesagt hat, das fand er nicht gut. Also erstmal muss man sagen, das ist schon brutal. Aber dann kommen wir halt in den Bereich rein. Sanktionen gerade aufgrund der Lage in der Ukraine gegen russische Teams, gegen russische Besitzer, gegen russische Sportler halte ich prinzipiell für ein richtiges Zeichen. Womit ich aber nicht sagen will, dass, und das hat jetzt gar nichts mit Roman Abramovic zu tun, der das zwar immer wieder leugnet, aber dem ja schon eine ziemliche Nähe zu Putin nachgesagt wird, dass jeder russische Sportler, der jetzt gerade nicht antreten kann oder irgendwo nicht spielen kann, was weiß ich, springen kann, sprinten kann, in welchem Wettbewerb auch immer, dass das alles Kriegsfans sind. Und es fällt mir total schwer, hier aus meiner privilegierten westeuropäischen Lage heraus von denen allen zu fordern, wenn man gleichzeitig Videos sieht von jemandem, der nur ein leeres Blatt Papier, während er vorher in die Kamera gefragt hat, was, wie lange glaubst du, werde ich hier stehen, bevor ich abgeführt werde, wenn ich ein leeres Blatt Papier hochhalte? Und dann hält diese Frau dieses Blatt Papier hoch und 3 Sekunden später wird sie einkassiert von den russischen Spezialkräften da in irgendeiner russischen Großstadt, was ich gesehen habe. Und deswegen fällt es mir schwer, hier zu sitzen und pauschal zum Beispiel von Sportlern zu fordern, die vielleicht mit welchen Repressionen auch immer in Russland zu kämpfen haben, dass die jetzt alle ihre Stimme erheben müssen. Ich kann verstehen, dass ukrainische Sportler das zum Beispiel tun und Jarmolenko zum Beispiel hat an diesem Wochenende für West Ham getroffen. Ne? Aber da gab es ja auch von Premier League Akteuren, die gesagt haben, ey, Artem Dzyuba und wie er nicht alle heißt, ihr müsst doch jetzt eure Stimme erheben.
Jarmolenko hat das selber gefordert.
Genau, Jarmolenko war selber sogar einer, der es gefordert hat. Deswegen fällt es mir einfach nur, ich sitze hier, ich habe keine Repression zu erwarten, kann hier alles frei sagen, was ich will. Ich kann nicht, erstens will ich nochmal, weil das wichtig ist, nochmal herausstellen, dass ganz sicher, weil ich habe mich auch mit ein paar Sportlern auch aus anderen Sportarten unterhalten, nicht jeder russische Sportler ist Fan dieses Krieges. Und es gibt genug, die das auch sehr kritisch sehen. So, und dann ist es aber eine Abwägungsgeschichte. Kann ich das sagen, während ich mit meiner Familie gerade hier bin und da gerade eine fucking Diktatur eingezogen wird von oben, wo gar nichts mehr erlaubt ist zu sagen, was irgendwie gegen diesen Krieg ist? Es ist so ein großes, komplexes Thema. Es ist einfach, ja.
Also,
das war jetzt ein sehr,
total,
Entschuldigung, es war ein sehr wüster, wilder,
ja.
Viele Gedanken und ja, es ist einfach so rausgeploppt jetzt aus mir.
Also, ich verstehe, was du meinst, dass man das nicht verlangen kann, aber kann man nicht auch fragen, also wenn irgendjemand, und das ist so unglaublich wichtig in dieser Situation, wenn irgendjemand das tun kann, dann sind es die russischen Sportler. Und dann sind es vor allen Dingen die russischen Sportler im Ausland. Also wenn, dann die. Ja. Weil du hast recht. Die Leute, die in Russland leben und von denen wir genau solche Bilder sehen, wie du es jetzt beschrieben hast mit der Frau, die sofort weggecasht wird, das ist krass und man kann gar nicht genug Respekt haben vor diesen Menschen, die da in Russland trotzdem auf die Straße gehen. Aber man könnte eben auch sagen, wenn das jemand tun kann, dann die Sportler, deren Wort mehr Gewicht hat, die überhaupt mehr gehört werden, weil sie Reichweite haben und die im Zweifel vielleicht auch zumindest etwas mehr in Sicherheit sind als diese Leute in Russland auf der Straße. Aber wie gesagt, ich will auch niemals so weit gehen zu sagen, die sollten das gefälligst alle tun, weil das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Man muss abwägen und man muss auch die Komplikation dieser Situation, die Kompliziertheit anerkennen und so vor Vorsicht zu den richtigen Schlüssen kommen. Folgender Vorschlag, auch was das Thema, direkt das Thema Chelsea angeht, wollen wir da in der kommenden Folge nochmal drüber reden, weil ich muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch noch nicht so tief drin. Das ist das, was ich jetzt als nächstes in Vorbereitung auf dieses Spiel am Mittwoch machen werde. Aber dann kann ich dir auch ein bisschen mehr dazu sagen.
Sehr gerne.
Ja. Ich will da jetzt kein Halbwissen verbreiten, weil das ist eh das Schlimmste, was man in solchen Momenten machen kann.
Na, machen wir sehr gerne. Noch ein abschließender Satz. Chelsea spielt dann natürlich auch noch ausgerechnet gegen Newcastle. mit saudischem Geld, wo gerade rauskam, dass an einem Tag über 80 Menschen hingerichtet wurden. Das setzt dem Ganzen, was haben die Chelsea-Fans gesungen? Boris Johnson, he's coming for you, in Richtung von Newcastle. Ne? Also das ist das, was ich mit den verschiedenen Ebenen meine. Das alles nicht so einfach. Okay, ich würde vorschlagen, in wenigen Minuten dürfte es hier bei mir an der Tür klingeln und dann ist Bernhard Peters da und dann widmen wir uns wieder sportlichen Themen.
Ja, auch Bernhard Peters hat mit einem internationalen Verein zu tun, einem, der relativ frisch in den USA gegründet wurde, sitzt in St. Louis und ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, ist so ein bisschen der feuchte Traum, zumindest wenn man das jetzt erst einmal liest, eines Fußballmanager-Fans, wie wir es beide ja sind. Macht das zusammen mit Lutz Pfannenstiel. Da werden wir gleich sicherlich noch ein bisschen mehr erfahren. Bernhard Peters habe ich kennengelernt als sehr, sehr erfolgreichen Hockeytrainer, der dann irgendwann rübergegangen ist zum Fußball und unter anderem für Hoffenheim gearbeitet hat, für den HSV gearbeitet hat. Zwei durchaus unterschiedliche Vereine. Interessante Kontraste, die er da kennengelernt hat. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Ja, wir werden mit ihm natürlich darüber sprechen, aber vor allem auch darüber dann, dass er jetzt anfängt, quasi Sportdirektoren und Manager auszubilden. Das ist etwas, was es in Deutschland so in der Art und Weise noch gar nicht so krass gibt. Und das versucht er jetzt hier zu forcieren. Und dann würde ich doch sagen, mit all dem, was du gerade schon geschildert hast, haben wir ein relativ breites Feld, was wir mit ihm beackern, oder?
Ja, Liste ist lang. Das sind dann oft die mittelmäßigen Interviews. Viel Spaß jetzt.
Werbung. Das neue Microsoft Surface Pro 8 bietet Vielseitigkeit und Leistung für alle Gelegenheiten. Arbeiten Sie auf Ihre Weise mit dem intuitiven Touchscreen, dem Kickstand und der Tastatur, die Platz für den Surface Pen bietet. Mit dem Surface Pro 8 sind Sie bereit für alle Herausforderungen. Entdecken Sie mehr auf surface.com/surface-pro-8. Stift und Tastatur werden separat verkauft.
Tja, wie versprochen, habe ich hier ein bisschen Verstärkung bekommen. Bernhard Peters hat sich zu mir ins muckelige Leipziger Heimstudio gesellt. Herzlich willkommen. Du bist der erste Gast, den ich tatsächlich für Kicker Meets the Zone neben Alex Schröder hier bei mir zu Hause mal empfange. Bernhard, schönen guten Tag.
Hallo, ja, ich fühle mich sehr geehrt. Ich fühle mich sehr wohl und sehr geehrt hier im schönen Leipzig. Ich mag Leipzig sehr.
Bernhard, auch von mir hallo. Und ich kann sagen, Benny, der Bernhard steht deiner Wohnung sehr gut. Schmückt sie gut aus. Du bräuchtest mehr davon.
Ja gut, man muss natürlich dazu sagen, ich ziehe die Wohnung runter, ne? Und Bernhard kann jetzt da so ein bisschen gegenarbeiten. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Ich habe mir auch tatsächlich überlegt, wie kriege ich hier zu Hause ein einigermaßen professionelles Setting hin. Es ist so, dass wir zumindest gemeinsam Interview aufzeichnen können, ja. Sagen wir mal so.
Ja, es ist, wenn ich das aus der Distanz hier einmal beschreiben darf, es hat ein bisschen was von so gemeinsam am Küchentisch sitzen, aber ich weiß gar nicht, ihr seid nicht in der Küche, ne?
Nee, wir haben uns hier in das
hat
in
was Westflügel. Ein bisschen was von Wendezeit in Leipzig. Ne?
Ja, genau, wir haben uns hier in meinen Westflügel verzogen, in meiner Altbauwohnung mit Stuck.
Das ist schon traumhaft schön, diese Altbauwohnung in Leipzig.
Guck mal Alex' Gesicht an, der uns übrigens gerade, um das nur noch mal so erklären, digital zugeschaltet ist. Er hat so eine leichte Träne im Knopfloch, weil er sitzt da unten in München. Aber das nur am Rande. Also, Bernhard Peters, jetzt hier zu uns gestoßen in unsere kleine, muckelige KMD-Runde. Wir haben den Hörern gerade deine Vita schon so ein bisschen vorgestellt und wollen mit dir unter anderem natürlich vor allem über deine aktuelle Aufgabe sprechen. Du arbeitest mit jemandem, den wir beide ziemlich gut kennen. Ja. Ich habe gerade erst vor ein paar Wochen wieder ein Spiel mit ihm zusammen kommentiert. Du arbeitest mit Lutz Pfannenstiel. Du bist nämlich Berater bei St. Louis City SC. Das ist der komplette Name eines Clubs, den es vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben hat, der 2019 gegründet wurde und ab 2023 in der MLS, in der Major League Soccer spielen wird. Und wenn ich das jetzt so höre, Lutz Pfannenstiel, Bernhard Peters, einiges an Geld im Hintergrund durch eine Eigentümerfamilie, die, glaube ich, wo Enterprise Autovermietung.
Ja, ich glaube, die größte Autovermietungsfirma weltweit und die kommen aus St. Louis und die haben auch eine große soziale Verbindung zu St. Louis. Also für die ist es enorm wichtig, die ganze Community der verschiedenen Volksgruppen, sag ich mal, mitzunehmen in dieser Idee, auch ein soziales Projekt durch Fußball zu entwickeln. Das hat so ein bisschen wirklich auch Vergleichbares mit, was Dietmar Hopp damals gemacht hat mit Hoffenheim, als ich 2006 dorthin kam.
Ja, wir haben ja gesagt, das haben wir deine Vita gerade schon ein bisschen ihnen vorgestellt, den Hörern und Hörerinnen. Aber es klingt jetzt so, ja, zwei Deutsche dürfen auf dem Reißbrett mit viel Geld einen Fußballverein aus dem Boden stampfen. Ist das so? Weil es klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, eigentlich fast.
Ja, wie gesagt, den Besitzern, das machen im Übrigen drei sehr engagierte Frauen. Einmal die Holding, einmal den Club und die Stiftung. Caroline ist so unsere direkte Vorgesetzte vom Lutz vor allen Dingen natürlich. Und die Mutter der Kompanie, Joanna heißt die, das machen drei Frauen und die machen ja, einen brutalen Umsatz. Wie gesagt, das ist irgendwie, gehören die zu den 10 reichsten Familien Amerikas, glaube ich. Oder hat Lutz mir so erzählt. Und trotzdem sind die sehr bodenständig und wollen unbedingt über diese Idee der Akademie, der Aufbau einer sehr guten Akademie und darunter den Unterbau im Kinderfußball, die bosnischen Mitbürger, die Espanyas, die Dunkelhäutigen, alle über Kinderfußball denen auch eine Chance geben, weil Fußball ist ja noch ein Sport der Weißen. Und es ist ein sozial integratives Modell, dass alle eben nicht in dem System Pay-to-Play in den Akademien gegen harte Dollars Training bekommen, sondern wer die Begabtesten sind, die setzen sich in Richtung der Akademie durch. Also wir haben eine inhaltliche und eine personelle Struktur für so eine Akademie entwickelt. Jetzt spielen die ersten Mannschaften, U16 und U17, und jetzt in diesen Tagen fängt die Development-Mannschaft an zu spielen. Also es ist ein spannendes Projekt, aber es ist eines von etlichen Projekten, die ich mache.
Ich würd da gerne nochmal bleiben, weil ich bei diesem Projekt natürlich auch erstmal über Lutz ein bisschen Einblicke bekommen habe und ganz ehrlich im ersten Moment gedacht habe, ich glaube 2020 hat Lutz Pfannenstiel angefangen, ja. und dann geschaut habe, so, und dann sind die wahrscheinlich kommende Saison in der MLS dabei und fast verwundert festgestellt habe, oh nee, das dauert noch ein bisschen. Kannst du einordnen, ist das speziell dieser verhältnismäßig lange Weg oder ist es ganz normal, man bekommt normalerweise nur gar nicht so früh davon mit, dass das tatsächlich ein so lang angelegtes Projekt ist? Du hast ja angesprochen, Jugendmannschaften jetzt erst einmal an den Start zu bringen und dann erst in diesen Profibereich einzusteigen.
Ja, das ist schon das Spezifische, was sie unbedingt auch wollten. Und es geht darum, einfach eine systematische Entwicklung über den Kinderfußball in die Akademie. Aber das ist ja verdammt nicht lange im Verhältnis zu der traditionellen Entwicklung von Vereinskulturen in Europa. Da muss man ja, das geht ja trotzdem brutal schnell. Ja, es wird jetzt die ganze Infrastruktur gebaut, unmittelbar in der City. Neben dem Bahnhof, mit dem Stadion, mit dem Gebäude der Akademie und den Profis. Also auch das haben wir alles so miteinander mit den Architektenteams und Lutz geplant und immer wieder unseren Input gegeben, wo es noch ein spezifischer Input bedurfte mit den Architektenteams und so weiter. Ja, und ich finde das in der Folge unheimlich schnell, dass dann jetzt für 23 gibt es die Lizenz für den MLS-Bereich und jetzt ist der Lutz dabei, hat den Trainer engagiert, hat schon einige Spieler engagiert im Profibereich, aber die Idee ist natürlich auch über eine sehr starke Akademie den einen oder anderen Identitätsspieler für den Profibereich aus dem Development-Team selber zu entwickeln, um ja, da auch Identität zu schaffen, ne? Mit regionalen Spielern.
Spannend, ihr habt seit Jahresbeginn Bradley Carnell, den kennt man sogar noch, ja, ne? Ja, ein Ex-Bundesliga-Spieler als Trainer.
Toller
aber,
Kerl.
Aber es gibt noch, also es gibt in dem Sinne noch keinen Profikader. Ist das korrekt?
Ja, es gibt, der Lutz ist dabei, ein paar Jungs hat er schon verpflichtet und das nimmt jetzt Fahrt auf. Und Lutz wird dann immer ein bisschen hektischer, ne? Das merkt man dann richtig. Weil es das genau ist, was sein Ding ausmacht und wo er sein großes Können und sein großes Netzwerk ins Spiel bringt. Und auch Bradley ist schon immer dabei und die beiden diskutieren miteinander die Struktur des Kaders, die Idee und wie sie ja, das zusammenstellen wollen und wie dann auch die Art des Spielens natürlich geprägt sein soll.
Also da ist ganz wichtig, dass eine Philosophie da ist, die er wahrscheinlich dann in der Jugend auch schon aufbaut.
Ja, das ist so wirklich auch unsere Aufgabe, das zu führen. Game Principles, immer unser Meeting montagsabends mit den Trainern, also unserer Zeit, wo wir gemeinsam mit den Jugendtrainern eine Idee der Prinzipien mit dem Ball, gegen den Ball, wie man da Leitlinien entwickeln kann. Das ist ja, was ich auch beim HSV bei Hoffenheim gerne gemacht habe, eben ja, so eine klare Spielidee mit den Trainern gemeinsam zu entwickeln, um dann ja, Übergänge effizient zu machen, um der Sache eine klare, einen roten Faden, eine Handschrift zu geben.
Und dann hast du jetzt gerade einen ganz interessanten Begriff genannt, Identitätsspieler. Also auch ein Schlüssel, um überhaupt in der Stadt eine Identifikation zu schaffen. Denn logischerweise ja, muss da nicht erstmal ein Fußballverein entwickelt werden, sondern dann ja in der Folge auch eine Fanbase aufgebaut ja, werden. Das heißt also, das ist eine Philosophie, ein ganz wichtiger Baustein da.
Definitiv. Und das ist, was den Eigentümern enorm wichtig ist. Dass es eine klare Identität gibt, aus der Mitte der Gesellschaft, der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in St. Louis, der verschiedenen sozialen Schichten in St. Louis. Das ist der Besitzerfamilie sehr, sehr wichtig und war sicher auch eine Maßgabe für Lutz Arbeit.
Mhm. Neuer Verein, ne? Neuer Name, neues Logo ja, und so weiter. Was kriegt ihr denn für Resonanz schon aus der Stadt?
Ja, die Amerikaner ziehen das ja unheimlich professionell auf. St. Louis ist ja eine absolute Sportstadt in vielen anderen Sportarten, aber die Leute lechzen nach Soccer, nach Fußball.
Okay.
Die haben schon, ich glaube, das ganze Stadion, was die Dauerkarten angeht, jetzt schon für nächstes Jahr ausverkauft.
Wirklich? Nein.
Ja.
Mit anderthalb Jahren Vorlauf.
Ja, es ging ratzfatz, so wie ich das gehört habe. Das heißt, die Resonanz ist enorm. Und über das professionelle Marketing, da braucht man sich sowieso keine Sorgen machen.
Das können die Amerikaner.
Das können die top und da sind die unheimlich aufgestellt. Und Lutz und mein Team von BP, Team Coaching, die machen ja nur die inhaltliche Idee dahinter weiter voranzutreiben.
Die Amerikaner können Marketing. Die Amerikaner haben in vielen Dingen auch unterschiedliche Ansätze im Vergleich zum deutschen Sportmarkt, im Vergleich zum traditionellen ja, Markt. Du hast es gesagt, du warst bei Hoffenheim, du hast mit dem HSV jetzt zum Beispiel auch eine Traditionsmannschaft, ja, einen Traditionsverein kennengelernt, hast bei ihm gearbeitet.
Ja.
Ich würde jetzt mal behaupten, wenn so ein Projekt in Deutschland gestartet werden würde, wie das bei Hoffenheim ja der Fall war, dann gäbe es da auch Kritik, da gäbe es da vielleicht sogar Proteste, weil gesagt ja, werden würde, das ist ja einfach nur mit viel Kohle hochgezogen. Ja. Gibt es irgendwie sowas in der Richtung in den USA? Also Kritik?
Nee, ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Also die Leute finden das toll, dass das an einer Stelle gebündelt wird, diese Interessen für Soccer. Und ich habe den Eindruck, dass die Menschen in St. Louis wirklich darauf hin arbeiten und begeistert sind ob dieser Idee.
Wie war eigentlich da dein Erfahrungswert? Wir haben vorhin schon mal kurz die Vita, wie gesagt, angerissen. Hoffenheim, dann zum HSV. Das klingt für mich wie zwei unterschiedliche Welten, so werden sie auch wahrgenommen. So wirst du sie intern sicherlich auch wahrgenommen haben, weil ich stelle mir es jetzt so vor, du kannst mir sagen, ob das stimmt oder nicht, bei der TSG relativ kurze Dienstwege, was bestimmte Entscheidungen angeht. Mhm. Die sehen beim HSV, glaube ich, anders aus. Mhm. Schilder da gerne mal so die Unterschiede. Da lacht er.
Ja, es war eine großartige Zeit bei Hoffenheim. Ich durfte mit Ralf Rangnick und anderen tollen Menschen in einem kleinen Team loslegen. 2006, das war dritte Liga, das war damals die Regionalliga. Da fuhren 30, 35 Leute an Fans mit sonntags zum Spiel gegen 1860 zweite Mannschaft oder Karlsruhe SC zweite Mannschaft. Ja, das war die Ausgangsposition und dann hat natürlich Dietmar Hopp mit seiner Vision gesagt, ja, ich will gerne, dass wir in 5 Jahren hier Bundesliga-Fußball anbieten. Der hat schon jahrelang vorher die Jugendarbeit aufgebaut. Hansi Flick hat da ja hervorragende Vorarbeit geleistet. Und dann hat er Ralf Rangnick verpflichtet. Ralf hat dann gesagt, ich will das gerne machen, aber ich brauche jemanden, der so die inhaltlichen Strukturen mitgestaltet. Und dann haben wir quasi in 2 Dörfern 4 Zentren aufgebaut, vom Kinderzentrum übers Förderzentrum bis dann in das Zentrum für die Profimannschaft und die zweite Mannschaft. alles in kurzer Zeit. Und Ralf hat das, finde ich, super gemacht, indem er ganz junge Spieler dazugeholt hat zu dem Profiteam. Und ich habe versucht, die ganzen Strukturen der Akademie sehr intensiv zu entwickeln. Und dadurch ist sowohl der ganze Club an Mitarbeitern und an kompetenten Leuten im Sport, durfte ich immer mehr Experten dazuholen und hatten sehr, sehr großen Fürsprecher in Dietmar Hopp. Und der Unterschied zum HSV war ja markant, aber ich wollte unbedingt nach 8, 9 Jahren dann eine neue Idee wieder erleben. Und das ist ja im Prinzip genau komplett das Gegenteil. Der HSV hatte großartige Erfolge in der Vergangenheit. Und die Ausgangsposition für mich war komplett anders, weil es waren schon viele gute Leute am Start. Trotzdem musste man sich auch von einigen trennen, die diese Idee nicht mitgehen wollten. Aber Dietmar Beiersdorfer hat dann ja nach der Ausgliederung des HSV in diese AG diesen CEO-Job übernommen. Und ja, ich muss sagen, dass in dem Bereich, wo ich arbeiten durfte, in der ganzen inhaltlichen Strukturgebung, im Campus, in dem Kinderbereich, wir haben unheimlich viel verändert und haben es eigentlich nach 2, 3 Jahren fing es dann richtig gut an zu laufen. Also entgegen der Meinung vieler Menschen ging das beim HSV eigentlich viel schneller. Nur es war eben geprägt durch viele, viele unruhige Phasen im Profibereich, weil ständig im höheren Management des Vorstandes oder bei den Trainern durch den Aufsichtsrat immer wieder neue Ideen reingebracht wurden. In so einer Medienstadt fühlten die sich immer getrieben, die Leute im Aufsichtsrat. Und das war natürlich komplett was anderes wie in Hoffenheim.
Ich nehme mal an, wenn ich das jetzt so höre, dass es auch kein Zufall ist, dass es jetzt wieder zumindest in der Beratertätigkeit bei einem Verein ist, wo das vielleicht alles ein wenig, ich sag mal, schlanker ist oder wie auch immer. Bist du ein wenig desillusioniert worden, um es mal hart zu formulieren, von Traditionsclubs? Kannst du auch dieses Spannungsfeld aber trotzdem natürlich dann auch vor allem von Fanseite verstehen, dass man diese Clubs ja nicht alle jetzt ersetzt haben möchte durch neureiche Clubs?
Ja, das verstehe ich gut. Ich meine, wenn man die emotionale Wucht eines großartigen Clubs wie Hamburger SV, den ich echt lieb gewonnen habe, das ist komplett was anderes wie RB Leipzig oder Hoffenheim. Aber es ist gut, dass es so diverse Modelle gibt, finde ich. Die Menschen leiden ja in Hamburg brutal mit diesem Club, weil sie so eine emotionale Verbindung haben. Und für mich waren alle diese Erfahrungen wirklich sehr interessant. Und wie ich eben angedeutet habe, glaube ich, dass die Vereine insgesamt ihre Managementstrukturen hin zum Kerngeschäftssport verbessern müssen.
Das würde ich gerne noch vertiefen und ich weiß, das können wir mit dir, denn du hast selber vor, in Zukunft Manager und Sportdirektoren auszubilden. Das ist jetzt mal so die ganz grobe Formulierung.
Ja, ich habe das nicht vor, wir machen das eigentlich schon aktiv. Ja.
Erklär gerne mal, was du da tust, was die Grundidee ist und wie ihr vorgeht.
Ja, wir haben mit meinen Mitstreitern ein Institut gegründet, wo ich glaube, ein großes Defizit erkannt zu haben, nämlich in der inhaltlichen Führungskompetenz in den Spielsportarten. Fußball, Hockey, Handball, Basketball ist ein Konglomerat von komplexen Zusammenhängen im Technischen, im Taktischen, im Athletischen, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Infrastruktur. Du musst diese Leistungsfaktoren zu einem komplexen Ganzen zusammenbauen können, sodass die Pyramide bis in die Spitze, bis in die Eliteförderung, bis zu den Profis richtig gut funktioniert mit sehr guten Experten. Du musst das Personal aufbauen, du musst die Inhalte aufbauen, du musst die Experten an die richtigen Stellen setzen. Alle diese Dinge haben wir in 6 Module gepackt und wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass die Leiter der Akademien oder Sportdirektoren, technische Direktoren, egal wie du das nennst, dass die eine Führungskompetenz erlernen oder immer besser werden. Und das ist die Ausgangsposition und da will ich mit vielen interessanten anderen Referenten mein Erfahrungswissen, sagen wir, der letzten 40 Jahre weitergeben. Das ist so, was mich umtreibt.
Verstehe ich richtig? Das heißt also, du sagst, es soll nicht einer für, jetzt mal ganz groß gesprochen, den Bereich Fanartikel, Spieler auf dem Trainingsplatz weiterentwickeln und dann auch im besten Fall noch Transfers tätig sein, sondern da braucht es ganz klare Experten, da braucht es Spezialisten. Ja. Demgegenüber würde aber zumindest mal die Herausforderung stehen, dass die alle in dieselbe Richtung denken. Weißt du, was ich meine? Wie kriegt ihr das hin?
Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, vom Kern aus zu denken. Der Kern ist Fußball. Der Kern ist Sport. Und da, wenn der Teil Fußball, der Teil Sport, beim Handball genauso, wenn der leuchtet, wenn der saustark ist, wenn der erfolgreich ist, dann kannst du im Marketing erfolgreich sein. Dann kannst du einen gesunden wirtschaftlichen Club aufbauen. Nicht umgekehrt. Unser Kerngeschäft muss die Optimierung des Sportinhaltlichen sein. Und davon bin ich ein Verfechter. Ja? Und da glaube ich, gibt es weiteren Optimierungsbedarf. Und wir machen das mit den anderen Spielsportarten zusammen. Mit tollen Experten aus dem Handball, aus dem Basketball, aus dem Eishockey, aus dem Hockey. Und dieser Transfer zwischen den Spielsportarten ist auch ein unheimlich gewinnbringender Teil, den die Teilnehmer sehr annehmen und gut finden.
Mal ganz platt gefragt, warum gibt es sowas noch nicht? Wie kann es sein, dass, also warum haben wir zum Beispiel einen Trainerlehrgang, der vom DFB organisiert wird, aber für den Posten, der über den Trainer entscheidet, nennen es jetzt Geschäftsführer Sport, Sportdirektor, Manager, wie auch immer, scheint es, provokant gesagt, in den letzten Jahren gereicht zu haben, hochklassig gegen den Ball getreten zu haben.
Ja, das ist ein bisschen überzeichnet. Trotzdem war das in der Vergangenheit so. Nochmal, ich glaube, es wichtig ist, dass jemand aus einem hohen Niveau auch die Innensicht des Spiels beherrscht.
Also das sagst du schon, das ist eine wichtige Kompetenz.
Ja, denke ich schon, weil du musst ein Gefühl aus der Innensicht des Spiels haben. Ja, da bin ich total von überzeugt. Dann kannst du auch ein Experte da sein. Und trotzdem hat von einem Sportvorstand oder Geschäftsführer Sport der Tag auch nur 24 Stunden und der ist meistens komplett voll über Medienarbeit, über Tagesarbeit, über Kaderplanung. Aber die andere strategisch-inhaltliche Komponente, die mittelfristig angelegt werden muss, damit ein Club in dem Kern seiner Identität wachsen kann, der muss von einem anderen Experten mitgeführt werden, möglichst auf Augenhöhe, weil dann kann eine Struktur meiner Meinung nach ideal wachsen.
Bernhard, dir als jemandem, der von einer anderen Sportart und zwar sehr erfolgreich von da in den Fußball beruflich gekommen ist, nämlich vom Hockey, da habe ich deinen Namen auch logischerweise zum ersten Mal gehört, muss ich die Frage stellen, weil wir es immer mal wieder haben, wenn es zum Beispiel um Regeln geht, wenn es jetzt zuletzt in den letzten Jahren immer wieder um das Thema Videobeweis ging. Ja. Ist der Fußball manchmal ein bisschen zu stolz, um sich von anderen Sportarten was abzugucken?
Der Fußball ist schon sehr stolz. Fußball ist oft ein System im System, wo man Schwierigkeiten hat, über den Tellerrand zu gucken, weil das System so groß ist. Und das ist in kleinen Sportarten, wo ich herkomme, einfacher. Trotzdem gibt es mittlerweile ganz viele kluge Menschen im Fußball, die das verstanden haben, dass sie sich mit anderen Bereichen austauschen sollten und sich weiterentwickeln können. Also Videobeweis im Fußball war ja gerade die ersten 2 Jahre und ist ja immer noch ein Riesendiskussionsthema. Ja, das gibt es im Hockey seit den Olympischen Spielen 2000 in Sydney schon. Und wenn es Videobeweis nicht gegeben hätte 2006, dann hätte ich im Halbfinale gegen Spanien das Ding hätten wir nicht gewinnen können. Ich will sagen, ich war sehr früh auch von dieser Idee mit Videobeweis überzeugt, aber vielleicht hätte man einiges noch ein bisschen cleverer einfädeln können in dieser Idee.
Wie war denn die Entwicklung eigentlich im Hockey? Ich weiß natürlich auch, dass es diesen Videobeweis da schon lange vorher gab. Ja. Ich bin großer Fan, so sage ich jetzt mal, von dieser Coaches-Challenge im Hockey, ja sogar auch möglich als Spieler-Challenge. Ja. Ja. Zu sagen, wir sind der Meinung, das war gerade nicht richtig entschieden oder hier war was Strafbares, wir wollen das challengen. Ja. Auch die Kommunikation, wie es dann abgebildet wird, finde ich großartig im Hockey. Ja. Musste der Hockey selber da auch erst hinfinden oder war diese Idee von Anfang an platziert beim Hockey? Also diese Form des Videobeweises.
Ja, das war eigentlich von Anfang an genau so. Und wie du das genannt hast, ist ja genau richtig, dass die Spieler oder die Coaches eben die Challenge nehmen. Und wenn sie falsch gelegen haben, haben sie diese Möglichkeit des Videobeweises verwirkt. Das hat den großen psychologischen Vorteil, dass nicht ständig über die Zuschauer die Schiedsrichter in diese Entscheidungssituation gedrängt werden. Das habe ich auch Christian Seifert mehrmals versucht zu erklären, aber ja, das waren so also meine Grenzen.
Sag mal, wieso hast du eigentlich die Sportart gewechselt, wo du doch so erfolgreich im Hockey warst? Wieso bist du in dieses große System Fußball mit den vielen Beratungsresistenten, ich bin heute sehr polemisch aufgelegt, merke ich gerade, in dieses System rübergegangen?
Ja, was heißt rübergegangen? Ich habe diese beiden Sportarten, die vergleiche ich seit über 40 Jahren. Ich habe an der Sporthochschule studiert, dann an der Trainerakademie. Rolf Herings war mein großer Lehrer in der Leichtathletik. Der sagt heute vielleicht nur noch Fachleuten was. Der war der Co-Trainer von Hennes Weisweiler, war mein Leichtathletiktrainer und hat mir jedes Mal gesagt, was ich für eine Niete bin beim Diskuswerfen. Aber der mochte mich irgendwie und hat mich dann auch immer wieder zum Training eingeladen. Ich erzähle das nur, weil ich von da ab an immer, auch schon viel früher, ich war großer Fan von Borussia Mönchengladbach, von Weisweiler, der kam dann von Gladbach darüber zum FC Köln. Mit den tollen Idolen, die könnte ich heute alle aufzählen, die Mannschaftsaufstellungen und so weiter. Und da habe ich so ein fotografisches Gedächtnis irgendwie entwickelt von Spielsituationen und habe sie versucht dann schon als junger Trainer im Hockey, weil das Spiel von der ganzen taktischen Struktur, von der Größe, der Fläche und so, von den ganzen Angriffsideen recht ähnlich ist. Da gibt es natürlich auch Grenzen, aber es ist recht ähnlich. Und habe da viele Dinge so in Spielformen, Übungsformen rübergebracht und habe dann sehr viel Fußball immer wieder verglichen mit Hockey und umgekehrt. Und so ist meine Liebe immer so zwischen den Sportarten gewesen.
Das kennen wir beide. Du sprichst ja mit zwei, die auf der einen Seite Fußball lieben, auf der anderen Seite Basketball.
Ich weiß. Und das ist ja auch großartig. Und ja, ich habe dann das Glück gehabt, eine sehr interessante Bundestrainerlaufbahn erst bei den Junioren, bei den Herren zu machen. Ich durfte an 5 Olympischen Spielen teilnehmen als Trainer und Co-Trainer und etliche Weltmeisterschaften und so weiter. Und ich habe dann mich mit 40 gefragt, so, ja, jetzt hast du sehr viel da erlebt und warst auf allen Kontinenten, hast du fast alles gewonnen. Was willst du denn mit deinem Leben dann anfangen? Willst du vielleicht irgendwas anstellen außerhalb des Sports? Ja, es kam für mich nicht in Frage, ich kann eigentlich nur Sport. Sport ist irgendwie Leistungssport in Teams, ist mein Leben. Weil ich habe als Jugendlicher angefangen mit Kinder- und Jugendmannschaften und Teams zusammenzustellen und das hat mich einfach immer fasziniert. Und wie das so ist, Jürgen Klinsmann war ein junger Spieler 1998, das war in Seoul meine ersten Olympischen Spiele. Und er war Mitglied der Amateurmannschaft damals, aber er hatte wenig Blick für mich, mehr für die Damen-Hockey-Nationalmannschaft.
Und 88, glaube ich, ne? Du hast 98 gesagt. Ich
glaub, 88. Ja. Sorry, 88. Ja. Aber trotzdem haben wir uns irgendwie mal so auf der Tribüne Hallo gesagt, aber wir hatten keinen Kontakt. Und 2004, das waren meine letzten Olympischen Spiele in Athen. Und 2 Wochen später hatte ich ihn auf einmal auf dem Handy. Ja, da hatten mir mehrere Journalisten haben mir erzählt, du hast sehr viel Erfahrung, systematisch Mannschaften aufzubauen und so. Ich habe ja gar keine Erfahrung, hat er gesagt zu mir. Ich habe noch nie vor einer Mannschaft gestanden, richtig. Und es wäre schön, wenn du mal nach Berlin kommst in 2 Wochen, da ist unser erster Lehrgang. Und mal so uns ein bisschen erzählst, wie du das alles aufgebaut hast. Und es ist heute ja kaum zu glauben, aber es war ja so, dass der Fußball da noch keine Analysten kannte, keine Athletiktrainer, er hat dann den Mike Verstegen darüber geholt, keine Sportpsychologen, kein Videomanagement, keine Leistungsdiagnostik. Und da haben wir, Jogi Löw war sein Assistent, haben wir unheimlich viel uns ausgetauscht und die haben mir Löcher in den Kopf gefragt. So. Und dann haben die gemerkt, oh ja, der geht da ja so ganz anders und strukturiert ran so. Und wir haben ein sehr freundschaftliches, tolles Verhältnis aufgebaut alle. Auch mit dem Oliver Bierhoff und so, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe. Und dann hatten die ja diese Idee, der Fußballbund hatte ja keinen Sportdirektor. Ja, kannst du nicht bei uns Sportdirektor werden? Ja, ich sage, noch habe ich keine Zeit. Ich will unbedingt mit der Hockey-Nationalmannschaft 2006 die Weltmeisterschaft noch machen. Und dann haben sie trotzdem das immer forciert, wollten das gerne, aber ja, viele Teile von dem Präsidium damals, die kannten den Unterschied ja gar nicht zwischen einem Trainer und einem Sportdirektor. Was will der komische Trainer vom Hockey bei uns?
Der Klinsmann ist also schuld, dass du heute im Fußball unterwegs bist. So kann man es runterbringen.
Ja, kann man sagen. Aber ich hatte dann das große Glück, sage ich mal, dass die im Präsidium dann gegen mich gestimmt hatten und den Matthias Sammer genommen hatten. Und der hat das ja auch toll gemacht. Und für mich war es, glaube ich, wesentlich besser bei jemandem, der so innovativ gedacht hat wie Ralf Rangnick und Dietmar Hopp mitspielen zu können. Und dann hat der Dietmar Hopp mich angerufen, ja, wir verhandeln gerade mit Ralf Rangnick, wollen Sie nicht auch bei uns in dieser Form mitarbeiten? Und das war natürlich eine tolle Chance dann für mich, einfach genau meinen Traum zu leben. Was kannst du machen, wenn du ein erfolgreicher Trainer warst? Dann kannst du noch so eine Ebene darüber als Sportdirektor denken. Das, so bin ich dann zum Fußball gekommen.
Ich finde ja, dass diese Phase und schon auch die Leistung von Jürgen Klinsmann damals so ein bisschen verkannt wird und vielleicht auch verblasst, weil er dann jetzt, da sind wir wieder bei der Hertha in Berlin, dann keine positive Zeit gehabt hat. Aber das Timing dieser Geschichte, Bernhard, ist ja sehr interessant, weil wir jetzt gerade beim DFB wieder eine Phase haben, die zumindest mal in eine Richtung Neuanfang gehen könnte. Wie groß siehst du die Chancen, dass da jetzt wieder Zeit für Veränderung ist?
Erstmal will ich noch auf den ersten Teil deiner Frage. Ich glaube, es wird leider zu schnell vergessen. Ich glaube, es war ein ganz wichtiger Meilenstein, den Jürgen da in diesem Projekt mit der A-Mannschaft begonnen hat. Da wurde schon die Denkweise des Fußballs sehr intensiv in eine andere Richtung gebracht durch ihn und durch Yogi und durch Oliver und alle diese Mitstreiter, die Hans-Dieter Herrmann ist dann dazugekommen und durch die Experten der Athletik aus den USA mit Marc Verstegen und Forsyth und all diesen Experten, ganz klasse Leute, finde ich.
Über den Tellerrand geschaut, ne?
Ja, ja. Und da müssen wir jetzt unbedingt wieder anfassen. In 2000 hat der Fußball, was den Jugendbereich angeht, einen großen Cut gemacht, indem die Vereine die Leistungszentren aufgebaut haben, haben sie viel Geld investiert, haben gute Leute, engagierte Arbeit gemacht. Aber diese Leute sind jetzt alle schon zig Jahre oft bei den Clubs. In meiner kritischen Haltung wird da zu viel verwaltet. Es muss wieder kreativ neue Gestaltungsraum entwickeln, wenn der Fußball muss sich weiterentwickeln. Da sind meines Erachtens etliche Führungsfehler in den letzten 10 Jahren passiert, weil die Leute beim Verband sich viel zu sehr um sich selbst gedreht haben. Und vielleicht gibt es jetzt eine große Chance, dass man jetzt wieder in dem Kern des Sports, in der sportinhaltlichen Idee den Vereinen in ihren Strukturen hilft. Das ist meine Hoffnung.
Heißt aber auch, dass man, ein bisschen Stolz, Tradition beiseite legt, offen ist für Neues und auch wenn es darum geht, so ein bisschen Machtstrukturen aufzulösen, mal ein bisschen was davon aufgibt und stattdessen offen dafür ist, Kompetenzen neu zu verteilen. Verstehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Leute mit anderen Meinungen zuzulassen, gute inhaltliche Ideen zuzulassen. Die Chance ist ja gegeben mit der Akademie und so weiter. Die große Chance ist, weil der Hansi Flick so bodenständig denkt, dass er wirklich den Blick auch für die Verbindung zum Jugendfußball hat. Die Trainerausbildung, die Expertenausbildung muss sich verändern. Ja, und ich hatte auch mit Oliver immer wieder diese Diskussion über das Thema, was wir eben hatten, High-Performance-Sport-inhaltliche Entwicklung. Und sie machen ja jetzt eine Sportdirektoren-Ausbildung, also sie machen sie wieder für den Profibereich. Ja? Aber die Top-Talente werden nicht, die kannst du nicht im Laden kaufen, die musst du entwickeln. Also muss es in der Entwicklungsidee neue Ansätze geben.
Auf dem Weg zum
geben.
Profibereich.
Ja, auf dem Weg. Da muss es neue Führungsmodelle, moderne, projektbezogene Managementmodelle und es muss Experten dafür geben, die das mit Kompetenz führen und die einen inhaltlichen Plan haben, wie man einen roten Faden. Viele Clubs machen das gut, aber es gibt ganz viele, die das deutlich verbessern kann, dass der Trainer nicht alleine gelassen wird, die einzelnen Jugendtrainer, sondern dass sie in allen Bereichen unterstützt werden.
Da hast
geführt werden, Entschuldigung.
Da hast du jetzt uns so zum Abschluss unseres Gesprächs schon mal auch eine kleine Brücke gebaut, denn wir können schon mal verraten an dieser Stelle, in der kommenden Woche haben wir einen vom DFB bei uns zu Gast, nämlich den Schatten von Hansi Flick, Danny Röhl, den Co-Trainer, erst bei den Bayern unter Hansi Flick, jetzt beim DFB unter Hansi Flick. Und mit dem werden wir mal sprechen. Den haben, glaube ich, die meisten tatsächlich noch nie so wirklich sprechen hören, außer mal kurz ein bisschen auf der DFB-Antritts-PK. Und wir haben ihn das erste Mal, das freuen wir uns echt drauf, ausführlich bei uns im Gespräch.
Und wollen wir ihn wirklich den Schatten nennen? Den Schatten von Hansi Flick, da bin ich mir noch nicht sicher.
Das überlegen wir uns vielleicht noch ein bisschen bis zur kommenden Woche. Aber da freuen wir uns echt drauf, weil natürlich das ja auch ein sehr gefragter Mann ist und der eine ziemliche Entwicklung genommen hat und jetzt also Teil zumindest dieses Sportkompetenzteams.
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und das ist ja, Hansi, auch so unheimlich wichtig, dass es eben eine totale Teamorientierung, der lebt das ja richtig vor, der spricht ja immer von wir. Und der Danny Röhl ist ein wichtiger Baustein in seinem Gesamterfolg.
Und den könnt ihr dann kommende Woche hören hier bei uns bei Kick am Mietsaison. Das war die natürlichste Brücke, die wir jemals, ansonsten sind die immer sehr erzwungen, diese Brücken, die wir hier bauen. Bernhard, das war super interessant. Ich bin sehr gespannt, wer dann vielleicht in ein paar Jahren, wobei du denkst ja, habe ich ja schon gemerkt, auch in ein bisschen anderen Zeithorizonten, aber irgendwann könnte dann ja vielleicht der ein oder andere mal auf einem bestimmten Level bei einem Fußball-Bundesliga-Club angekommen sein, der tatsächlich von dir und deinen Experten da Input bekommen hat, wie man das denn auf einem bestimmten Niveau vielleicht machen sollte, könnte. Ja. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht den einzigen Weg, es gibt ja wie bei allem im Profifußball immer tausend verschiedene. Ne? Aber
ja, das wollen wir nicht für uns vereinnahmen, dass wir den absolut einzigen oder richtigen haben. Wir haben einen Weg, von dem wir überzeugt sind, aber wir haben im Übrigen auch schon etliche Jungs, die bei Bundesligisten eine sehr gute Position haben und die für sich anstreben, vielleicht noch mehr in eine Führungsrolle zu rutschen.
Die also bei euch weiterlernen wollen.
Ja,
okay.
Definitiv.
Bernhard Peters, hier bei uns bei Kicker Meets Saison. Mein Vorschlag wäre, ich zeige dir jetzt noch ein bisschen den Westflügel meines Anwesens hier.
Okay, ja.
Nein, vielen Dank. Habe
ich eine Woche noch Zeit mitgebracht.
Genau, wir sind noch ein bisschen unterwegs. Also vielen Dank, dass du hier vorbeigeguckt hast.
Ja, hat mir Spaß gemacht, vielen Dank.
Lieben Dank, bis bald.
Danke. Bernhard, danke.
Alles Gute.
Wenn ihr da draußen einen Fußballclub seid, habt oder plant zu gründen, wo ihr sagt, den würde ich gerne in die fähigen Hände von Alex Schröder und Benny Zander geben. Wir benennen den so, dass die Abkürzung KMD vielleicht auch noch mit drin vorkommt und wir ziehen den auf. Wir bräuchten natürlich entsprechendes Startkapital, durchaus einige Millionen auch, dass da im Kader was passiert und so weiter. Bisschen was muss auch in die eigene Tasche. Meldet euch einfach. Schröder und ich sind bereit. Gemeinsam bringen wir das Ding voran.
Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Doch eins noch. Wenn ihr ein Fußballverein seid, schöne Grüße. Macht euch eine gute Woche und dann hören wir uns mit Danny Röhl am kommenden Montag wieder. Danke, Benny Zander nach Leipzig. Danke nochmal an Bernhard Peters, der jetzt, glaube ich, nicht mehr bei dir sitzt, ne?
Nein, der ist schon wieder los. Der hat schon wieder die nächsten Termine, der hat schon wieder Meetings. Ja,
das ist interessant bei deinen Gästen, ne? Die sind immer relativ schnell weg, aber auch darüber kannst du jetzt ein paar Tage nachdenken. Ich hatte Spaß heute. Macht's gut, Leute.
Tschüss, macht's gut.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.